Thomas, hallo! Der nächste Spieltag, er steht ganz klar im Mittelpunkt dieser Diskussion, der Sendung heute. Und vor allen Dingen natürlich auch die 6:0. Fangen wir erstmal damit an. Die Hertha, sie hat da ganz schön was abgekriegt. Leipzig mit Nkunku, ganz klasse. Ein Spiel hingelegt, die zeigen, die sind aus der Krise. Jesse Marsch ist auch schon sehr erfreut darüber, im Gegensatz zu seinem Kollegen auf der anderen Seite. Pal Dardai hatte nichts zu lachen. Aber die Fans, die haben gelacht, nämlich hämisch. Und das war gar nicht so schön. Und jetzt weiß man gar nicht, wie es bei der Hertha so wirklich weitergeht. Das ist schon ein großes Problem. Und dann haben wir noch natürlich Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Das Topspiel gegen Borussia Dortmund, da haben sie das 1:0 gewonnen und dann haben sie Rode ausgepfiffen und er hat es ertragen und die Dortmunder haben trotzdem verloren. Und trotzdem, muss man ja auch sagen, sie haben nur zu 10 gespielt, war das auch entscheidend. Trotzdem ist er hier, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Halter Ambatzke. Okay, wir müssen über die erste Szene, die vielleicht dieses Spiel entschieden hat, wirklich reden. Und wir schauen sie uns nochmal an und wollen wissen, wie hast du das gesehen? Mo Dahoud und seine rote Karte.
Ja, wie ich es gesehen habe, ist klar.
Was ist klar?
Ja, dass er nicht weiß, jetzt hat er gerade gehört, jetzt hat er doch schon gelb gehabt. Also ich denke mal, die Hauptschuld hat der Dahoud, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Er kriegt ja nicht für das Foul, das war ein Allerweltsfoul, aber er reklamiert natürlich ein bisschen sehr deutlich.
Aber bitte, du hast doch auch Fußball gespielt, da kriegst du einen Pfiff und dann denkst du, das war zu unrecht, sagst du, ach Mann!
Ja,
und dann,
das ist aber genau das Problem mit, jetzt kommen wir zum zweiten dabei, neben Mo Dahoud, zum Dennis Aitekin. Mhm. Ich habe ja eher so die Priorität für Schiedsrichter wie Gräfe. Der Gräfe wäre jetzt hingegangen, hätte ihm Hand auf Schulter gelegt, hat gesagt, Dahoud, pass auf, jetzt ist Schluss. Ne? Noch einmal so eine Reklamiererei und alles, halt jetzt die Klappe. Dann war
vertiefen
Ruhe.
Wir noch das Ganze, weil da gibt es noch ein paar andere Facetten, die wir mit Sicherheit noch rausarbeiten werden. Mit diesen Gästen herzlich willkommen von der Funke Mediengruppe, der Sportchef Peter Müller.
Morgen.
The Zone-Chefreporter Alex Schlüter.
Guten Morgen.
Der Redaktionschef des SID, Ralf Dury.
Morgen.
Und wir freuen uns ganz besonders auch wieder über unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg.
Morgen, hallo.
Und Jana, dir ist was ganz Besonderes eingefallen für die Frage, oder wir waren es zusammen.
Genau, Teamleistung. Zunächst einmal habe ich aber noch eine Meldung von Florian König, der hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet. Ich wünsche euch allen eine spannende Sendung und dir viel Spaß, Rudi. Das möchte ich natürlich an der Stelle nicht unterschlagen und auch nochmal gute Besserung an dich, Flo. So, dann haben wir eben die Meinung von Aki Watzke schon mal kurz gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch ihre Meinung hören zu dieser spielentscheidenden Szene von Mo Dahoud. Also er sieht die gelb-rote Karte, aber nicht für sein Foul, sondern für die Geste gegenüber Dennis Aitekin. Das fand er nämlich respektlos. Dahoud hat sich inzwischen auch selbst zu Wort gemeldet auf Instagram. Er sagt, enttäuscht bin ich über den heutigen Ausgang des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen. Sorry an das Team und die Fans, mir ist ein respektvoller Umgang auf und neben dem Platz wichtig. Also klar ist, Dahoud hat mit dieser Aktion seiner Mannschaft auf jeden Fall nicht geholfen. Unklar ist aber, ob diese gelb-rote Karte wegen Abwinkens berechtigt war oder übertrieben. Und genau das ist unsere Frage der Woche. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
Ja, vielen Dank, Jana. Stefan, du als der international erfahrenste hier in der Runde, was den Fußball angeht, sag uns, ist das eine gelb-rote Karte?
Für mich ist sie definitiv zu hart. Das hätte er anders regeln können müssen eigentlich in so einem aufgeheizten Spitzenspiel. Aki hat es ja vorhin gesagt, er hätte das auch im Gespräch verbal lösen können. Sie ist überzogen in meinen Augen, ja.
Ja, wie sehen das die anderen?
Ja, also verbal lösen muss man zumindest dazu sagen, dass er ja verbal vorher agiert hat, indem er eben klar gesagt hat, das darf jetzt nicht mehr passieren beim Mannschaftskollegen, bei Guerrero. Jetzt ist eben die Frage, ist sowas eigentlich bei Dahoud angekommen? Ich kann erstmal die Reaktion von Dennis Aitekin nachvollziehen, dass er das eben gerade vor ein paar Minuten angekündigt hat, gesagt hat, es wird jetzt nicht mehr abgewunken und dann winkt der Nächste ab und dann sagt er, jetzt muss ich durchgreifen. Irgendwann hat das Reden ja auch mal ein Ende.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Situation mit Guerrero, wo er ihn ermahnt hat, und die Geschichte da mit Dahoud, da waren 10 Minuten dazwischen. Das weiß doch kein Mensch mehr da.
Ja, ich spielen. Muss erst mal sagen, ich finde den Dennis Aitekin ist schon einer unserer besten Schiedsrichter. Mhm. Und auch wenn der
Gewatzke vielleicht andere Meinung hat. Jeder seine eigene Meinung, ja. Okay?
Wie ist denn deine Meinung?
Ganz einfach, da war ja,
lass mal eben hören, was er zum Aitekin sagt.
Ja, es geht nicht um gut und schlecht, es geht einfach nur darum, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich das gerade sehe, wie er dann dem Dahoud das macht, diese Gestik und Mimik, die bringt zusätzlich Hektik rein, diese so und so. Und dann gab es eine Szene mit dem Stindl. Der Stindl hat 3 Fouls gebraucht, bis er auch mal gelb kriegte. Und dann stellt er sich dahin und macht dann 1, 2, 3 wie so ein Kapellmeister. Ja. Das ist nicht so, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche, sondern einfach in so einem Spiel musst du beruhigend auf die Spieler. International sieht das auch völlig anders aus. Da sind schon sehr viele Schiedsrichter, die sagen, pass mal auf, jetzt mal ein bisschen die Emotionen raus. Und wenn er dann der Meinung ist, dass der Guerrero von seiner Haltung her, dann muss er dem Guerrero gelb zeigen, aber nicht dem Dahoud. Wir haben keine Kollektivstrafen, sondern der Guerrero war nicht vorbelastet. Das gehört für mich auch zum Fingerspitzengefühl. Zeigst du dem gelb, okay, dann wissen alle, Vorsicht.
Also der Schiedsrichter hat mit Sicherheit Dennis Aitekin schon mal einen besseren Tag gehabt. Da sind wir uns einig.
Ich wollte gerade noch ausführen. Ich bin da ganz bei Herrn Watzke. Ich glaube auch, dass ist einfach so, weil wenn, dann muss er Guerrero verwarnen, um ein Zeichen zu setzen, dann sich einen Spieler rauszupicken, an dem er sein Mütchen kühlt, das fand ich nicht in Ordnung. War ihm jetzt auch nicht, war ich von ihm nicht so gewohnt. Also von daher hat er nicht seinen besten Tag.
Ich glaube, das hat auch noch eine andere Dimension. Wenn du da jetzt gelb-rot gibst, dann sollten wir das auf allen Plätzen so machen und immer machen. Weil das kann ja nicht sein, dass einer sagt, heute greife ich mal durch, heute lasse ich mir das mal nicht gefallen. Ja. Ich finde, so eine Szene gibt es zwar in jedem Spiel 5-mal. Und dann verteilen wir gelb ohne Ende für mein Gott, es ist doch Fußball. Man muss da auch mal abwinken dürfen. Natürlich darf es nicht zu respektlos sein. Natürlich hat ein Schiedsrichter ein absolutes Recht darauf, respektvoll behandelt zu werden. Und ich verstehe auch, dass ein Schiedsrichter irgendwann mal sagt, so, jetzt ist Feierabend.
Lass uns die Szene nochmal angucken. Weil dadurch wird auch so ein bisschen deutlich, was der Aki eben schon gesagt hat, dass so ein bisschen die Gestik war übertrieben vom Dennis Aitekin. Und sagt uns das nochmal kurz, weil dann können wir nämlich auch sehen, Stefan, in der Vorbereitung auf die Sendung, das können wir ja euch sagen, haben wir uns das auch nochmal angeguckt. Und du hast ja auch was anders festgestellt beim Aitekin.
Also ich bin der Meinung, hier gibt er ja gelb. Normal, wenn du weißt, das ist gelb-rot, gehst du an, also holst den gelben Pappkarton raus und gehst sofort in deine Hosentasche für gelb-rot. Das tut er hier nicht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er wusste, dass Dahoud auch vorbelastet war. Mhm. Und hat sich dann ja im Interview auch nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, hat was mit Respekt zu tun. Ja. Also ich glaube, dass er selber erschrocken war. Oh, der hat ja schon gelb-rot, hat das, glaube ich, aufs Ohr bekommen und musste dann dementsprechend reagieren mit gelb-rot.
Ja. Ja, glaubst du, dass der...
Für mich ist das ein Allerwelts... Also kein Allerweltsfoul, war schon faul, aber auch nicht gelbwürdig in keinster Weise. Allerdings muss ich hier sagen, wenn wir international spielen, das wissen wir alle, du kannst voll in die Zweikämpfe reingehen. Was du nicht tun darfst, ist diskutieren mit den Schiedsrichtern beziehungsweise abwinken. Da sind die allergisch gegen. Ja. Aber...
Bei deiner früheren Spielweise, wie oft wärst du vom Platz gefallen, wenn die sowas gepfiffen hätten?
Jetzt mal.
Gar nicht.
Scherzhaft.
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, weil ich bin immer in die Zweikämpfe rein. Natürlich habe ich auch.
Hast du dich nicht beschwert? Doch, natürlich habe ich mich mal beschwert. Also ich komme ja nicht auf 113 oder 14 gelbe Karten, weil ich so gut mit dem Schiedsrichter auskam. Ja. Aber wir bewerten ja hier die Aktion. Ich glaube ganz einfach, jetzt zeigt er die gelbe und. Dann ist ihm jetzt bewusst geworden, oh, der hat ja schon gelb, jetzt geht er ja rum und sagt, da muss ich ihn vom Platz stellen. In einem Topspiel, wo es wirklich so emotional auch hergeht, hätte er das anders lösen müssen.
Hat tatsächlich, Aki, der Dennis Aitekin vielleicht Guerrero und Dahoud verwechselt?
Nee, das glaube ich nicht, aber er wusste definitiv in dem Moment nicht, dass der schon gelb hatte. Wobei er hätte es eigentlich am besten wissen müssen, weil er hat es gegeben.
Dann hören wir doch mal rein, was er sagt.
Ja gut, erste Halbzeit war es natürlich sehr emotional, waren viele Zweikämpfe, sehr umkämpft und auch letztendlich auch Verhaltensweisen, die für mich auf dem Platz eben nichts zu suchen haben. Und ich wollte die erste Aktion von Guerrero, der bei mir mehrfach abgewunken hat, ich habe es unmissverständlich erklärt im Guerrero, dass ich dieses Verhalten einfach nicht dulde und ich es einfach nicht möchte, weil es einfach auch ein sehr unschönes Bild für den Fußball ist. Weil wir haben auch ein Mindestmaß an Respekt verdient und wenn nach einer klaren Foulspielentscheidung abgewunken wird, dann möchte ich das nicht. Deswegen habe ich es erklärt, keine gelbe Karte erst gezeigt, habe Guerrero das erklärt, dass ich das nicht will und zwar unmissverständlich. Und dann kam es eben zur zweiten Szene, wieder ein Foulspiel, diesmal aber von Modahut und auch er winkt dann einfach ab. Und in der Summe war es mir einfach dann zu viel, weil es insgesamt natürlich viel los war und ich wollte dieses Verhalten für mich nicht mehr. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, warum macht man das als Spieler überhaupt? Das ist ja völlig unnötig, weil es ist halt ein Foul und dann mache ich das halt und dann alles gut und dann wäre es weitergegangen. Aber in dem Fall war es eben für mich zu viel und deswegen habe ich auf Gelb-Rot entschieden. Mir ist es natürlich bewusst, dass der ein oder andere sagen wird, das war zu hart, aber mir ist einfach der Respekt wichtig und der war da nicht gegeben. Und ich glaube, wir sollten mal drüber nachdenken, warum man dieses Verhalten dann an Tage legen muss.
Was sagt man zu so
einer Aussage? Da habe ich ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er redet viel über Guerrero.
Ja.
Er hat nicht einmal abgewunken, sondern zwei, dreimal. Mhm. Und dann kommt Dahoud und deswegen hat er ja diese Entscheidung getroffen. Wenn ich jemanden verwarne, dann muss ich ja den verwarnen, der dafür für verantwortlich ist. Und nicht sagen, ja, den habe ich das dreimal gesagt und jetzt verwarne ich aber den Spieler Dahoud.
Aber
das passt nicht.
Was ich nicht verstehe, ist, wir spielen doch Fußball. Da geht es um viele Emotionen. Wir wollen, dass Emotionen sind. Die Einzigen, die keine Emotionen sein dürfen, sind die Spieler oder was?
Er hat ja nicht ganz Unrecht. Was der alte Gin sagt, ist nicht ganz falsch. Mhm. Natürlich ist der Mo der Hauptverantwortliche dafür. Das weiß er auch. Und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Aber trotzdem muss ich auch als Schiedsrichter wissen, ich habe, und das ist ja jetzt auch kein der Kreisliga-Schiri oder Bezirksliga-Schiri, der, weiß ich, 30 Euro kriegt oder was weiß ich was, das ist nochmal was anderes. Aber er macht das ja auch jetzt mittlerweile auch professionell.
Für mehr als 30 Euro.
Und du hast eine Verantwortung für ein Spiel. Und es ist doch völlig klar, dass du, wenn du in der ersten Halbzeit eine gelb-rote Karte zeigst, in einem engen Spiel, was sehr emotional ist, dann veränderst du die Statik des Spiels massiv. Und da ist ja die Frage, wollen wir das?
Ja.
Wenn der jetzt zum Schiedsrichter gesagt hätte, du Idiot oder was weiß ich, klar, muss er runter.
Ja, das ist respektlos. Eben. Aber ist so, so ein Handzeichen schon respektlos? Ich meine, ihr habt das Spiel ja gezeigt in der vollen Länge. Also, es ging ja auch direkt rabiat zu, ne?
Also das, glaube ich, muss man vorweg sagen. Das war ja von der ersten Minute an ein Spiel, in dem sehr intensive Zweikämpfe geführt wurden, was ja grundsätzlich erstmal auch für alle Zuschauer toll anzuschauen gewesen ist. Ich glaube, das macht es nicht leichter, so eine Partie zu pfeifen. Dann ist der zweite Punkt, dass er dann irgendwann, glaube ich, gesehen hat, Dennis Aitekin, ich muss jetzt durchgreifen. Er hatte ja vorher auch schon ein paar gelbe Karten für Foulspiele gezeigt. Ich habe auch ein bisschen Problem damit, dass er jetzt sagt, ich habe es dem Guerrero gesagt und da musste ich dann im nächsten Schritt durchgreifen, denn ich habe jetzt nur einmal das Bild gesehen, wie er dann mit Guerrero gesprochen hat. Das kriegst du ja über vielleicht 20 Meter mit. Aber wenn du weiter wegstehst als Spieler, so überhaupt gar nicht kommuniziert. Also das, wenn, dann müsst ihr ja eine Stadiondurchsage machen. So, jetzt hört mal auf mit dem Abwinken. Aber Rudi, da bin ich anderer Meinung. Also irgendwo müssen wir dann anfangen bei solchen Sachen. Und wir haben ja gerade die Zeitlupe nochmal gesehen, bei einem völlig klaren Foul rauszubekommen, dass man erstmal prinzipiell abwinkt und meckert. Denn das ist auch so ein bisschen so ein Spiel mit den Zuschauern. Und du weißt natürlich, du kannst dann auch die Kulisse ein bisschen aufbringen. Vor allen Dingen natürlich normalerweise als Heimmannschaft. Und ich finde, da kann man schon dran arbeiten. Deswegen finde ich es sehr gut, dass Herr Watzke das direkt zum Einstieg gesagt hat. Das ist erstmal ein Fehler von Dahoud gewesen, über den wir schon dann auch nochmal sprechen sollen. Das dürfen wir rauskriegen aus den Spielern.
In welchem Regelparagraf, helft mir, steht denn drin, wie ich mich verhalten soll? Also Verhaltensweisen, die der Dennis Aitekin da immer angesprochen hat. Was ist das?
Naja, Respekt vor dem Schiedsrichter ist schon in mehreren... Ja,
aber wo ist denn da die Grenze?
Ja, wo ist die Grenze? Also, das ist ja ganz schwierig, da die Grenze auch zu ziehen. Ich glaube, das Spiel hat er damit mit dieser Entscheidung kaputt gemacht. Das wäre ein wunderbares Fußballspiel gewesen bei 90 Minuten, wenn die 11 gegen 11 weitergespielt hätten. Und so war es halt dann schade. Und,
wenn das die Grenze war... Ja. Dann müssen sich die Schiedsrichter einig sein, dann muss das immer die Grenze sein. Und sonst trifft es jetzt hier einen, an dem ein Exempel statuiert wird, halte ich für falsch.
Genau, und wenn das die Grenze ist, dann heißt das nämlich im Umkehrschluss, dass du in jedem Spiel 5 oder 6 gelbe oder gelb-rote Karten.
Aber es ist übrigens nach Regelwerk die Grenze. Also natürlich reden wir auch über Fingerspitzengefühl und in so einer Partie ist es dann auch nochmal was ganz Spezielles. Ich habe mich komplett zufällig vor einem Jahr mal mit Dennis Aitekin lange darüber unterhalten, weil wir ihn bei uns im Podcast hatten und habe ihn darauf angesprochen, wie das denn ist, wenn man ein Fingerspitzengefühl in einer Partie anwenden muss. Sitzen wir dann hier zum Beispiel an so einem Sonntag und bewerten vielleicht ein und dieselbe Situation, die in dem einen Stadion stattgefunden hat und in dem anderen, aber dann ganz unterschiedlich, beziehungsweise müssen wir Rücksicht darauf nehmen, dass die Schiedsrichter sie auch unterschiedlich bewerten, weil das eine Spiel vielleicht so eine Entscheidung braucht, Fingerspitzengefühl, und das andere eine andere. Also es ist ein kompliziertes Thema, aber er hat damals ganz klar gesagt, wenn es um Abwinken geht, zufälligerweise hatten wir genau das Thema, dann kann man ganz klar sagen, wenn das ein Schiedsrichter pfeift und der andere nicht, dann hat der das nicht mit Gelb geahndet hat, einen Fehler gemacht. Also laut Regelwerk oder ist es da sehr klar. Wir müssen vielleicht eher hinterfragen, warum es so lange durchgehen lassen.
Da bleibe ich dabei, derjenige, der es da nicht pfeift, hat Fingerspitzengefühl bewiesen.
Ja, je öfter ich es mir jetzt angucke, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Protest vom Dahoud war jetzt auch nicht wirklich außergewöhnlich schlimm.
Nein, ich sag ja, hat also so abgewogen.
Aller Liebe, das ist auch ein Reflex. Ja. Das ist ein Reflex. Wahrscheinlich hat er sogar gedacht in dem Moment, dass er den Ball noch erwischt hat oder was auch immer. Aber es war, ich finde, ehrlich jetzt, ich will auch nicht pro domo reden, aber es ist nicht total respektlos. Das kann man auch anders machen. Also da gibt es sicherlich ein paar Möglichkeiten mehr, dem Schiedsrichter das zu zeigen. Aber es geht einfach darum, nochmal, glaubt einer ernsthaft hier in der Runde, dass zum Beispiel der Manuel Gräfe das auch so genauso gelöst hätte? Never ever. Nee. Und deshalb ist der und auch einige andere in der Bundesliga einfach, ja, du musst als Schiedsrichter, du musst dich ja nur auf deine Aufgabe konzentrieren. Die Spieler haben noch tausend andere Sachen nebenbei zu machen. Während des Spiels, das ist ja viel komplexer. Du musst einfach als Schiedsrichter wissen, in welches Spiel gehe ich heute rein. Das ist ja nun auch deutlich aufgeheizt worden, dieses Spiel. Das muss man ja auch wissen als Schiedsrichter, wusste er sicherlich auch. Und da musst du mit Gestik und Mimik alles selbst tun dafür, dass es eben, wenn bei ihnen, es war hektisch, das war aber klar, wenn so ein Spiel mit der Vorgeschichte, da zu glauben, da gibt es keine Zweikämpfe, das wäre ein bisschen blauäugig gewesen. Da musst du einfach den Druck rausnehmen und nicht durch Gestik und Mimik den Druck noch aufbauen.
Aber vielleicht hat tatsächlich Dennis Aitekin überrascht, dass die ersten Minuten so hektisch waren.
Das kann ihn ja nicht überraschen.
Aber vielleicht war er dann eben,
hat ja auch eine Tagesform und es hat eben nicht so ganz... So vollständig müssen wir übrigens sagen, die Gladbacher haben solche Gestik auch gehabt. Ne? Also das Abwinken war, weil wir jetzt nur über Guerrero und Dahoud gesprochen haben.
Ich glaube, ganz er war auch, glaube ich, selbst erschrocken, als er dann die gelbe Karte gezogen hat. Dann hat er, der hat ja schon gelb und dann musste er halt, dann war er in Zugzwang.
Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen sportlicher noch reingehen. Nicht nur wegen dieser Entscheidung, die natürlich das Spiel sehr beeinflusst hat, völlig klar. Aber 4 Siege nach 5 Spielen, das sah eigentlich ganz gut aus. Und 3 Siege nach 5 Spielen, so muss man richtig sagen. Und das sah ganz gut aus für den BVB. Der Saisonstart war eigentlich geglückt. Aber dann kam es dazu, dass die Offensive natürlich immer wieder die Defensive überdeckt. Und die Defensive ist das Problem. Und die Frage ist natürlich, fehlen die Leistungsträger, kann man das nicht kompensieren? Das haben wir gesehen gestern in Gladbach. Norman Solider.
Eine Rückkehr zum Vergessen. Marco Rose wird erst beschimpft und dann mit leeren Händen nach Haus geschickt. Ausgerechnet gegen den Nachfolger erleidet der Vorgänger einen schmerzhaften Rückschlag. Gladbach begleicht mit Rose eine Rechnung. Und ausgerechnet gegen den Ex-Club muss Rose auf entscheidende Leistungsträger verzichten. Kein Reus, kein Haaland, wenig Torgefahr. Das vielleicht spektakulärste Offensivteam der Liga kommt kaum zu Chancen und lässt die einzige echte Ausgleichschance auch noch liegen. Moukoko ist natürlich auch kein Haaland und der zweite Dortmunder Anzug passt noch nicht. Und in Unterzahl ist der BVB weder in der Lage, das Spiel zu drehen, noch seine Auswärtsschwäche zu beheben. Und Rose muss feststellen, ohne Haaland und Reus ist der BVB kein Spitzenteam.
Gibt es Zustimmung von dir? Ist das so?
Ja, wobei es wird gerade ein bisschen verdichtet auf Erling und Marco. Das war natürlich, auch die Dramaturgie war ja im Prinzip
ehrlich gesagt beschissen. Hm. Im Freitag im Abschlusstraining gehen deine beiden wahrscheinlich durchschlagskräftigen Offensivspieler beide weg. Du hast die ganze Woche dich mit denen vorbereitet, du hast die ganze Woche trainiert und ehrlicherweise hätten wir mit den beiden auch durchaus ein anderes Gefühl gehabt. Jetzt kam aber noch dazu, und das geht ja jetzt in dem Bericht noch komplett unter, es fehlten ja nicht nur die beiden, sondern es fehlten auch noch genau die beiden hätten dann ersetzen können, nämlich Gio Reyna und Julian Brandt. Also das heißt, es fehlten unsere vier Top-Offensivkräfte. Das ist, als wenn bei Bayern jetzt Robert Lewandowski, Thomas Müller, Gnabry und nehmen wir noch Sané dazu. Hätte ich die auch gerne mal gesehen.
Aber vielleicht dann hätte Kimmich das 1-0 geschossen und
die hätten ja gewonnen. Ja, okay, aber wir haben auch in Fürth gespielt und mit 11 Mann. Und das alles in der Dramaturgie, diese vier Leute, und wir können ja jetzt über alles reden, aber nicht darüber, dass unsere Offensive vielleicht nicht durchschlagskräftig genug ist. Übrigens warst du eben auf der richtigen Fährte. Erst 5 Spiele waren doch 4
Siege. Ja, 4. Ne? Richtig,
und
ich wollte es nicht mehr korrigieren, dann wäre es völlig...
Nein, aber das mache ich ja jetzt.
Ja, sehr gut. Weil es sind jetzt insgesamt 2 Niederlagen, schon bei 6 Spielen, muss man ja sagen.
Ja, okay, aber auch seit Anfang April. Na, und wenn man das mal auf der Zeitschiene nimmt, und wir haben natürlich auch jetzt in Leverkusen, in Gladbach relativ schwere Spiele gehabt, aber dieses Spiel war ein besonderes Spiel. Wie gesagt, wir können das, da müssen wir nicht kleinreden, 4 Leute dieser Kategorie können wir nicht adäquat ersetzen, und wenn du dann noch mehr als eine Halbzeit mit 10 Mann spielen musst, dann ist es irgendwann soweit, dann musst du auch mal akzeptieren, dass man ein Spiel verliert.
Dann schauen wir uns zumindest mal dieses entscheidende Tor nochmal an von Zakaria. Und was? Habe ich das falsch angesagt? Also, hier ist das Tor. Ich finde, die Verteidigung ist auch relativ luftig, Stefan.
Es wurde ja schon ein Fehler gemacht, was wir eben gerade schon gesehen haben. Hier hat jetzt Zakaria Glück, dass er den Ball nochmal vor die Füße kriegt. Den macht er natürlich dann richtig gut, das muss ich dazu sagen. Meiner Meinung nach, hier die Hereingabe von Stindl, muss Guerrero hier in der Mitte, das ist weit und breit kein Gladbacher, international erfahren. Das ist der Punkt. Den Ball mit der Brust zum Torwart ablegen.
Genau so.
Also das erwarte ich schon von so einem Spieler mit so einer internationalen Erfahrung. Da liegt eigentlich der wahre Fehler.
Ja.
Sie umkreisen den auch noch zu dritt, den Torschützen. Ja. Also ein kleines bisschen mehr Kontakt wäre auch nicht so verboten gewesen.
Ja, es war ein 16
Meter. Zu dieser Situation wäre es ja gar nicht gekommen. Wenn wir das nochmal sehen, diese Hereingabe von Stindl, wo wirklich
Spiel's bei
Guerrero im Umkreis von 10, 15 Meter kein Gladbacher Druck macht, erwarte ich von ihm, dass er den Ball mit der Brust
zum Tor legt. Das kann er auch ganz alleine.
Ja, er ist ganz alleine da.
Das ist halt. Ja. Da gehe ich nicht mit der Hacke auf keinen Fall hin. In die Mitte. Da, ne?
Ja. Bitte nochmal?
Und wenn er ihn klärt, wenn er nicht zurück zum Keeper, dahin nicht. Ne? Dann lieber wieder zurück in Richtung Eckfahne.
Ja, auch mit dem rechten Fuß sollte er auch drauf haben. Aber normalerweise, wie gesagt, mit der Brust zum Torwart ablegen und dann baust du dein Spiel wieder auf.
Was war denn da los dann mit dem Abwehrverhalten?
Ja, das hat mit Abwehrverhalten relativ wenig zu tun. Ich bin komplett bei Stefan. Das war die erste Ursache. Die zweite ist die, Mats blockt ihn, hat natürlich ein bisschen Hemmung, weil er es im 16 Meter war. Ja. Und dann hat er natürlich auch unfassbar Glück, weil von dem Block von Mats springt der Ball dann den Bellingham an Schienenbein und dann kriegt er ihn wieder rein. Das ist natürlich in der Gesamtkonstellation, aber wenn du nicht so ein beschissenes Tor kriegst, dann verlierst du das Spiel eben auch nicht. Aber Stefan hat recht, wenn er den mit der Brust oder was weiß ich was zum Kobel prallen lässt, dann ist es vorbei. Ja. Das weiß der Rafa auch, weil der kann das nämlich. Es gibt einer der besten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Also
deshalb war man ja so überrascht. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Also das ist die... Dann lass uns doch mal gucken. Wir haben noch was vorbereitet, wo man auch die Harmlosigkeit so ein bisschen sieht. Ja? Von BVB in dem Spiel gegen Gladbach. Also zunächst diese Situation.
Das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen. Ja, guckt es euch mal genau an, dann werdet ihr sehen, dass der Ball, der wäre wunderbar gekommen. Ja,
der wäre gekommen.
Das war kurz vor Schluss. Ne?
Ja.
Da. Der hätte er nicht gekriegt, das war ein sicheres Tor.
Genau.
Okay, kannst du dir vorstellen, das durfte ich nicht sagen. Ich habe in der Vorbereitung nämlich auch gesagt, wenn Witzel da weggegangen wäre, wäre es ein Tor gewesen. Nein, lass das den Aki sagen, du hast es gesagt, alles gut.
Ja, ich wüsste auch gerne alles mal, gut. Was der Axel da für einen Laufweg hatte.
Ja, ja.
Weil beim direkten Freistoß wegen... Da die Chance kaputt zu machen, das war schon ambitioniert. Seht das mal an. Kommt der nicht mehr hin. Kann der nichts mehr machen.
Aber wie ist die Harmlosigkeit zu erklären? Hat das auch so ein bisschen an der inneren Bereitschaft gefehlt, wirklich zu fighten bei den Dortmundern? Mir kam das bei Gladbach so vor, als wären die ein bisschen hochgepushter.
Ja klar, da stand ja auch viel auf dem Spiel. Ist ja klar. Dann die Vorgeschichte mit Rose, gewechselt zu Dortmund. dann muss man gestern sagen, die Ausfälle, die wiegen schon schwer. Mit Reus und mit Haaland. Das sind schon Garanten, die dir immer ein, zwei oder auch drei Tore bringen. So, wenn das alles wegfällt oder ausfällt und du triffst auf eine sehr konzentrierte, aggressive Gladbacher Mannschaft, die jeden Zweikampf angenommen hat und auch geführt hat bis zur Grenze, dann ist es schwer, in Gladbach zu bestehen, ist ja klar. Dann spielst du über eine Halbzeit mit 10 Leuten, ist auch nicht einfach. Allerdings, sie haben ja auch nicht viel kreiert. Also wir haben jetzt einen Freistoß gesehen, das war eine Torchance und dann hatte Hazard noch einen Kopfball in der Nachspielzeit, glaube ich. Das war's in 90 Minuten. Das ist denn schon dünn.
Den Hazard-Kopfball zeigen wir nochmal, das ist ein bisschen zu klein.
Eine Spitzenmannschaft, bin ich auch der Meinung. Ein Spiel in Gladbach ist nicht einfach zu spielen, aber dann musst du halt ein Pünktchen mitnehmen. Und dann musst du vielleicht auch in Freiburg ein Pünktchen mitnehmen, wo sie dann auch verlieren. Denn hätte man anstatt 12 aber schon 14 Punkte. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten im Fußball, die man einfach so dann auch spielen muss. Vielleicht nicht spektakulär, sondern aus einer gefestigten Abwehr hinten raus und einfach sagen, und wenn wir einen Punkt mitnehmen, sind wir mit zufrieden heute. So weit ist Dortmund nicht.
Ja, das war aber schon Ziel,
im letzten Jahr so übrigens.
Nö, wir wollten das schon gewinnen. Ja. Aber die beiden Niederlagen, Stefan hat es ja gerade richtig angesprochen. In Freiburg war das Problem, diesmal hatten wir unseren Sturm nicht dabei und in Freiburg die Abwehr nicht. In Freiburg haben wir von den vier normal etatmäßigen Viererkettenspieler war Meunier nicht dabei, war Guerrero nicht dabei, war Hummels nicht dabei. Ja. Das ist zwar jetzt auch alles unbefriedigend, aber am Ende des Tages haben wir jetzt beide verloren, müssen wir uns jetzt den Mund abputzen jetzt geht's am Heimspiele jetzt, da müssen wir das aufholen, aber Stand jetzt bin ich komplett bei Stefan, dass wir 2 Punkte zu wenig haben, ja.
Nur lasst uns, also wahrscheinlich hast du es eh noch auf dem Schirm, aber lasst uns auch über Gladbach sprechen, weil wir dürfen also auch wenn man Kritik am BVB üben muss, jetzt nicht verschweigen, dass Gladbach das richtig toll gemacht hat.
Versprochen, machen wir
noch. Rudi, auf dich kann man sich einfach
verlassen. Aber wir gehen jetzt mal in die Pause und jenseits der Werbung wollen wir natürlich noch erfahren, wie geht's weiter mit Haaland, wenn man so abhängig ist von ihm? Wie geht es eigentlich um die Erwartungen bei Marco Rose? Und wie hat er das Spiel dann verkraftet da in Gladbach? Das Ganze wollen wir gleich besprechen.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Werbung im Hotel mit Heiko Nadel und Benz.
Wir sind beim Schwerpunkt Borussia Dortmund und wir sind beim Schwerpunkt, was macht Dortmund mit Haaland und wie abhängig ist eigentlich Dortmund von Haaland?
Ich glaube schon sehr stark. Ich meine, gestern gibt es sicherlich auch andere Entschuldigungen für die Leistung, aber prinzipiell ist das natürlich ein absoluter Weltklasse-Mann und wenn der ausfällt, dann reißt das halt eine Riesenlücke und Dortmund war halt gestern nicht in der Lage, das zu kompensieren. Und die Frage stellt sich natürlich auch.
Aber geh mal von dem Spiel von gestern weg, weil da kam ja auch noch Reus dazu. Wie gesagt, die Karte, das haben wir alles besprochen. Geh mal von diesem Spiel gestern weg. Was, wenn man Richtung Zukunft guckt, wie abhängig ist das? Kann man das überhaupt stemmen?
Das ist ähnlich wie mit Lewandowski bei den Bayern. Wenn der plötzlich nicht mehr da ist, dann geht es den Bayern auch nicht mehr so gut. Also von daher ist halt die Frage, wie lange ist Haaland letztendlich dann noch zu halten?
Ja. Also für mich ist Erling Haaland einer der faszinierendsten Fußballer auf diesem Planeten im Moment, weil da eine unheimliche Fantasie noch dabei ist. Man fragt sich ja, wie gut wird der noch? Der ist 21. Ich finde, das ist unglaublich, was dieser Junge drauf hat und was der zeigt. Und dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die von der Besetzung her hinter Bayern München einzuordnen ist, so einen Mann, den Ausfall eines solchen Mannes nicht verkraftet, ist für mich logisch. Also das ist, wenn du... Aki Watzke hat vorhin gesagt, wenn du bei Bayern München die 4 da vorne wegnimmst, haben die auch ein Problem. Ich sage, die ersetzen das noch irgendwie. Mhm. Aber Borussia Dortmund hat eben nicht so einen Riesenkader von der Klasse her wie Bayern München. Und das ist eben auch der Unterschied. Deshalb werden die Bayern ja auch mehrmals nacheinander deutscher Meister. Und Haaland ist einfach ein Glücksfall für den BVB. Jeder BVB-Fan sollte jede Minute genießen, in der dieser Spieler das Trikot in Schwarz-Gelb trägt. Ich finde das einfach großartig, was dieser Junge zeigt. Und es ist unheimlich schade, dass der ein Jahr lang vor leeren Tribünen gespielt hat.
Wie schätzt du das ein, die Abhängigkeit?
Also erstmal ist natürlich die Frage, aber da müssen wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie viele Minuten die Fans dann noch genießen dürfen. Aber für den Moment...
Da kommen wir noch hin.
Das habe ich mir gedacht. Für den Moment, finde ich, ist die Abhängigkeit eher ein besonderes Lob für Erling Haaland, weil er eben so toll ist. Also wie abhängig sind die Stones von Mick Jagger? Enorm, aber ja nicht, weil die anderen Musiker Deppen sind, sondern weil das eben dann jeweils besondere Leute sind. Und das spricht einfach für Erling Haaland. Und es ist nur normal, dass ein Team, das ohne einen Erling Haaland spielt, dann deutlich schlechter ist. Ich finde die Situation beim BVB, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange er noch da ist, aber grundsätzlich so komfortabel, wie es eben sein kann, wenn möglich ist, dass so ein Topstar den Verein irgendwann verlässt, weil wir gestern gesehen haben, da ist dann einer dahinter, der noch mal jünger ist, der braucht noch Zeit. Und ich glaube, der Schlüssel für den BVB wird sein, gibt es danach ein Loch, weil Moukoko noch nicht so weit ist, oder kann er tatsächlich direkt in die Bresche springen? Ich weiß, Herr Watzke hätte es natürlich am liebsten, wenn sie irgendwann dann beiden nebeneinander die Torjägerkrone so ein bisschen sich rivalisieren. Aber ich glaube, die Situation könnte viel schlimmer sein, wenn man nicht schon jetzt so ein Top-Talent dahinter hätte.
Jetzt hat der Chef die Meinung der Journalie gehört. Was sagt der Chef dazu, zu der Situation, zu der Abhängigkeit, Haaland?
Ja gut, wenn du einen außergewöhnlichen Neuner hast, bist du immer auch ein Stückchen abhängig. Aber jetzt unter dem Eindruck von gestern habt ihr jetzt vielleicht auch das Gefühl, dass wir, wenn der Erling nicht spielt, jetzt jedes Spiel verlieren. Wir haben auch schon ohne Erling Spiele gewonnen. Und zwar überwiegend, um das auch mal klar zu sagen. Aber natürlich ist der outstanding, klar. Nicht drüber reden. Und es ist ja auch noch nicht entschieden, ob er dann im Sommer wirklich geht. Für euch ist das offensichtlich alles klar. Wir gucken einfach mal.
Na? Dann klär uns mal mit einer Frage auf, die uns ganz besonders unter den Nägeln brennt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel für Haaland.
Ich weiß, dass es die Leute gibt.
Gibt es eine Ausstiegsklausel oder gibt es keine?
Das ist ein netter Versuch, aber ich habe noch niemals in meinem Leben über irgendetwas referiert, was Vertragsinhalte unserer Spieler anging. Ich habe das, wo gesagt wird, der hat eine, habe ich gesagt, okay, wenn ihr das meint, ist gut. Wir haben jetzt Leute gehört, der hat keine, habe ich gesagt, okay, wenn ihr das meint, ist auch gut. Ich werde dazu nichts sagen, weil das ist einfach elementar, dass sich ein Spieler und ein Club müssen sich auf eins noch verlassen können, das, was du schriftlich vereinbarst. Und wenn es dann nicht irgendwo in irgendwelchen Chatverläufen vom Spiegel oder so auftaucht, solltest du idealerweise dann zwischen den Beteiligten halten.
Oder darf man das nicht sagen, weil man ein aktiengeführtes Unternehmen ist?
Lasst euch doch mal mit dem, von dem ganzen, ich höre das.
Ich frage ja nur.
Ich habe auch gehört, da auch hier einer von euren Experten hat dann irgendwann bei Bild gesagt, ja, aber die müssen den Haaland ja jetzt im Sommer verkaufen, weil die sind ja börsennotiert. Das ist alles Bullshit. Mhm. Die Entscheidung, ob bei uns jemand verkauft wird oder nicht verkauft wird, trifft bei uns die Geschäftsführung und nur die Geschäftsführung. Gut, das ist auch deshalb, mal klar zu sagen.
Deshalb weißt du ja auch, ob
ich weiß es aber. Ich habe nirgendwo in meinem Vertrag drinstehen, dass ich es dir sagen muss. Okay. Und demzufolge bleibst du auch genau bei mir.
Das ist eigentlich schade, weil es war ein
Vertragsregel. Verstehe ich auch. Ich würde an deiner Stelle das ja genauso machen.
Ja, klar.
Wenn du aber an meiner Stelle wärst.
Wenn ich 2012 an deiner Stelle gesagt hätte, also bei uns wird der Haaland, wird ein Spieler nicht mehr eine Ausstiegsklausel in den Vertrag bekommen, dann würde ich dem auch gerecht werden wollen.
Ja, das ist auch völlig, gerecht das ist richtig, aber überleg mal, 2012, jetzt haben wir 2021.
Ja, gut.
Es gibt ganz wenige Sätze in diesem Leben, die in Stein gemeißelt für alle Zeiten sind. Und du musst,
heißt das jetzt, dass er doch einer
hat? Nein, du musst schon ein paar Sachen mal in den Stein meißeln, aber du musst auch, wenn du kein Betonkopf bist, dann musst du irgendwann auch mal merken vielleicht, dass die Welt sich geändert hat. Und ich sage aber auch dazu keine Tendenz, ich sage es einfach nicht.
Ja, aber wenn man Betonkopf ist, dann gibt es auch Betonbohrer. Ich meine,
nein, aber ich habe das damals gesagt, ich würde heute, völlig unabhängig, ob er jetzt eine hat oder irgendein anderer eine hat oder nicht hat, ich würde heute diesen Satz, weil die Fußballwelt sich noch mal geändert hat, die Wechsel gehen noch schneller, das ganze Rad hat sich noch schneller gedreht, ich würde heute nie mehr sagen, es wird niemand Spieler vom BVB eine Ausstiegsklausel haben. Also ist einfach dem Prozess des Lebens geschuldet, dass man nach 9 Jahren sich vielleicht auch wieder neu definiert. Ich rede jetzt von der Zukunft. Ich weiß, du wirst versucht hartnäckig in der Vergangenheit. Keine Chance.
Also warum schreibt man auch, überhaupt, ob man so einen Spieler rein? Dann überhaupt bekommt, ne? Wenn ja. der auf dem Markt ist und möglicherweise, ich will nicht vorgreifen, beziehungsweise ich kann auch nur spekulieren, aber ich glaube, man kriegt ansonsten auch keinen Spieler von dieser Gütekategorie, wenn man möglicherweise nicht diese Ausstiegsklausel
akzeptiert. Das, auch, das kann mal so sein. Also wir haben ja jetzt nicht nur Erling Haaland entdeckt. Wenn wir momentan davon ausgehen, dass die beiden besten Mittelstürmer der Welt wahrscheinlich Robert Lewandowski und Erling Haaland sind, haben wir zufälligerweise, aber weil wir auch nicht alles falsch machen, weil Borussia Dortmund beide entdeckt. Beide, genau. Und nichtsdestotrotz, daraus leiten wir aber auch das Selbstvertrauen ab. Wenn dann irgendwann, wer weiß wann, Erling irgendwann gehen sollte, auf eins können sich unsere Leute verlassen, wir werden wieder einen finden. Definitiv, weil das können wir vielleicht sogar ganz gut.
Entdecken ist aber ein mutiges Wort. Bei Haaland gab es nichts mehr zu entdecken, den haben alle gesehen. Aber man muss euch gratulieren, dass ihr ihn bekommen habt.
Entschuldigung, er kam nicht von Real Madrid.
Ah, schon klar, aber das, was der bei Salzburg gesehen hat, da waren schon mehrere Vereine aufmerksam geworden und wollten ihn haben. Das wollen sie doch jetzt nicht abstreiten.
Nein, aber es war ja auch kein, wo wir Erling Haaland verpflichtet haben, hat selbst deine Zeitung nicht geschrieben, dass wir jetzt einen der besten Europas verpflichtet.
Oh, ich guck noch mal
nach. Das kann, ja, das würde mich sehr wundern. Aber das war nicht erkennbar, weil das hat nämlich der Erling auch selbst dazu beigetragen. Der Erling hat sich jetzt in den anderthalb Jahren unfassbar entwickelt. Und es ist ja immer das Entscheidende, und das ist ja für Borussia Dortmund das Wichtige, dass wir müssen ja das Entwicklungspotenzial eines Spielers, auch wie Bellingham, wo der mit 16 zu uns gekommen ist, da hat jetzt auch keiner gesagt, mein Gott, das kriegen die aber einen Spieler. Sondern wir haben das Gefühl gehabt, dieser Spieler hat das Potenzial, sich zu einem Topspieler zu entwickeln. Und das ist unser Weg. Und aber das meiste hat Erling dazu beigetragen, weil der Spieler, der von Salzburg zu uns gekommen ist, mit heute, ist ein unfassbarer Entwicklungsschritt dabei.
Ja klar, er spielt ja auch in einem entsprechenden Verein, in dem er sich dann auch entwickeln kann. Aber eigentlich ist es ja toll für Borussia Dortmund, dass solche Spieler genau zu diesem Verein kommen. Es spricht sich auch rum, dass man sich in diesem Verein entwickeln kann und da den nächsten Schritt gehen kann. Es gibt eben genügend gute Beispiele dafür. Und ich glaube einfach, dass es auch eine absolut klasse Entscheidung war, ihn nicht schon im vergangenen Sommer
dann
gehen lassen.
Dann starte ich doch noch mal einen Versuch.
Ja, da hatte ich mit gerechnet.
Was gibt dir denn die Zuversicht, dass Erling Haaland noch länger bleiben könnte?
Ich hab weder Zuversicht noch Pessimismus. Aha. Ich weiß einfach nur, der Schlüssel liegt ja bei Erling.
Mhm. Oder seinem Rat.
Ist ja auch klar. Ja, nein, aber Erling ist schon. Mino Raiola ist Mino Raiola, aber ich komme mit dem ganz gut klar, weil wir beiden uns gut einschätzen können. Ne? Okay. Er weiß, was ich an ihm habe, er weiß, was er an mir hat und Michael Zorc und Sebastian.
Was hat man an Raiola?
Berechenbarkeit.
Ja?
Ja, klar, ich weiß, wie er tickt und er weiß, wie ich ticke. Das sind keine Details, aber wir wissen, was wir aneinander haben.
Und wie tickt er? Bleibt er da?
Nein, Erling entscheidet. Erling hat sich mittlerweile auch als Person, der ist.
Aber was nimmt er denn da für Kriterien?
Ja, die Kriterien sind ganz einfach. Ich würde zum Beispiel sagen, Robert Lewandowski war auch nicht der Spieler, der von Lech Posen zu uns gekommen ist, wie der Spieler, der von Bayern München dann abgeworben worden ist. Also der hat aber sich 4 Jahre gegeben. 4 Jahre, um sich noch weiter zu entwickeln. Wenn du dann zu den vielleicht 3 größten, 4 größten der Welt gehst, dann musst du natürlich auch auf 150% sein. In jedem Bereich. Nicht nur im Fußballerischen, da musst du mental stark sein, da musst du dich auch darauf einstellen, hier ist jetzt keine Wohlfühloase mehr und keine Komfortzone und vielleicht auch nicht die Kameradschaft, die sich jetzt bei uns in der Mannschaft auszeichnet, sondern da gibt es nur noch knallharten Konkurrenzkampf. Du musst einfach das Gefühl haben, bist du schon auf dem absoluten Level angelangt, dann kannst du über sowas nachdenken, ansonsten würde ich mir mehr Zeit geben. Und diese Entscheidung, die muss der Erling dann irgendwann
machen. Und was er ja offensichtlich auch so ein dickes Finanzfell hatte, weil er lässt sich ja in seinem Alter von Geld überhaupt nicht blenden. 25 Millionen steht da irgendwo und er spielt einfach weiter.
Ja, aber er ist doch erst 21. Ja. Es ist doch auch klar, für eine Entwicklung eines Spielers ist das doch der perfekte Verein für Erling Haaland. Stand heute. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn Aki sagt, er hat den Schlüssel in der Hand, er hätte ja auch im Sommer ein Fass aufmachen können.
Ja, ja.
Es gibt Spieler, na, wir erinnern uns zum Beispiel an Kostic, Frankfurt, der sich wegklagen wollte. Das hast du bei ihm nie gehört. Ja? Der hat die Vorbereitung gemacht, bekennt sich zu 100% zum BVB, Stand heute. Vielleicht ist es im nächsten Sommer anders, aber ich finde, so wie er charakterlich das gemacht hat, ist das einwandfrei. Und für seine eigene Entwicklung ist Borussia Dortmund der perfekte Verein Stand Saison 21/22.
Ist er dann vom Geld gar nicht
Das kann er doch noch 15 Jahre verdienen. Er muss doch jetzt nicht reden über 12, 15, 20, 25 Millionen, die ich irgendwann mal verdienen kann. Kann er in 3 Jahren auch noch oder in 2 Jahren.
Muss aber er nicht heute. Das heißt, du sagst also, solange seine Entwicklung nicht so abgeschlossen ist wie die damals von Robert Lewandowski bei Borussia Dortmund, sollte er da bleiben.
Die Entwicklung für einen Spieler ist viel wichtiger als das Geld. Das Geld wird dann hinten raus von alleine kommen. Er ist natürlich in der Entwicklung schon weiter als Lewandowski mit 21, keine Frage. Aber er hat ja auch noch 12, 13, 14 Jahre vor sich. Ja. Das Geld kann doch nicht immer alles sein bei einem Spieler von 21 Jahren.
Gebe ich dir recht. Aber
28, das können wir drüber reden, oder 30.
Ja, aber, dann, haben Sie,
aber nicht mit 21.
Zumal er bei uns auch schon etwas über der Armutsgrenze verdient.
Die Frage ist doch, wie sehr die einen verrückt machen. Das ist ja, Entschuldigung, da kommt Paris oder da kommt Manchester City oder solche Vereine, die haben einfach anderes zu bieten. Und das Problem ist, also Stefan hat ja mit jedem Wort recht, was er sagt. Aber die Frage ist, wie sehr wird so ein Junge dann auch beeinflusst? Und da kann man nur hoffen, dass er so stabil ist und sagt, okay, für meine Entwicklung ist es besser, ich bleibe in Dortmund. Aber, ja,
aber das muss aber er selbst entscheiden.
Dann muss er selbst entscheiden.
Und er ist noch so jung, Stefan hat völlig recht, ja. Er hat doch seine ganze Karriere noch vor sich.
Die fängt doch gerade an. Und trotzdem bleibt doch die Frage, wenn er sich selbst entscheiden kann, nach welchen Kriterien macht er das? Da sind doch mit Sicherheit zig Leute, Papa, Raiola etc. Ja, neben ihm, die sagen, pass mal auf, du kannst hier 50 Millionen Euro verdienen, bist du verrückt, da zu bleiben?
Er ist eine eigenständige Persönlichkeit und das sehe ich. Und ich habe gesehen, wie er sich gefreut hat über den Pokalsieg zum Beispiel. Das war sein erster Titel und er hat sich unglaublich darüber gefreut. Er spielt Champions League regelmäßig, er hat in der Champions League, glaube ich, mehr Tore als Spiele. Ja. Und das ist ja auch für ihn entscheidend. Also ich glaube schon, Champions League ist entscheidend für ihn. Titel will er holen, das ist entscheidend und er hat ganz viel Zeit. Erling wird irgendwann sowieso bei einem der besten Vereine der Welt spielen. Er ist eigentlich schon bei einem der besten Vereine der Welt, aber es geht natürlich, ich bin nicht blauäugig, ich weiß auch, dass, sage ich mal, Namen Real Madrid natürlich immer eine besondere Faszination hat, aber da hat er noch so viel Zeit, er hat noch alle Möglichkeiten, irgendwann zu wechseln. Aber das muss er entscheiden. Wir werden uns mit ihm wieder zusammensetzen.
Aber ich weiß immer noch nicht,
glauben Sie denn zum Beispiel, dass Raiola nicht irgendwie dazwischenfunkt? Ja. Weil der ist ja nun mal unberechenbar. Ne? Der hat ja auch schon seine Tour gemacht durch die großen Fußballstädte Europas, um mal auszutarieren, was könnte der Junge wo verdienen? Wer hat das Potenzial, die Ablöse zu stemmen, etc.? Also von daher gibt es ja da sicherlich auch Einfluss.
Ja gut, das tun auch alle anderen Berater. Genau, die machen das gleich, die machen es vielleicht dann nicht
ganz so öffentlich wie
Mino, davon lebt er auch so ein bisschen, sein legendärer Ruf hat sich ja auch dadurch gebildet, dass er eben das Ganze ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zelebriert, dann weißt du schon per Fluchradar, wo er jetzt hinfliegt und so.
Da stehen die Fotografen, die Kamerateams, die
warten schon seine persönliche Struktur. Aber es ist nicht richtig zu glauben, dass es Raiola im ersten Schritt ist, nur ums Geld geht. Ich glaube schon, der hat schon auf dem Schirm, was ist für einen Erling am besten. Ja. Und nochmal, sein Vater, auch Ex-Profi gewesen, kennt die Geschichte auch. Aber am Ende, mein Gefühl, vor einem Jahr wäre ich noch nicht so sicher gewesen. Jetzt bin ich sehr sicher, dass Erlings Entscheidung.
Kämpfen Sie denn um ihn? Also sprich, reden Sie ständig mit dem?
Nee, nicht ständig. Der soll ja ab und zu mal ein paar Tore schießen. Ne?
Oder hat er gerade Zeit?
Es ist jetzt nicht die Zeit. Warum müssen wir jetzt im September darüber sprechen, was im Sommer ist? Wenn wir jetzt letztes Jahr im April hier gesessen hätten, dann wäre die Meinung der überwiegenden Mehrheit gewesen, der ist eh weg. Kann es ja nicht halten, dann kommen wieder Aktionäre und was weiß ich was. Der ist eh weg. Ich habe ja die ganzen Monate gelesen, der ist eh weg. Wusste aber relativ klar, dass er nicht weg ist. Ich habe es auch glasklar gesagt.
Aber wie gehst du denn damit um als alter Fahrensmann, gerade wenn es immer heißt, der ist ja eh weg, wenn dann diese 50 Millionen aufgerufen werden?
Was für 50 Millionen?
Die 50 Millionen, die er verdienen könnte, wenn er nicht mehr bei euch wäre.
Bei uns nicht.
Nee, bei euch nicht. Brutto.
Ja. Ja,
bei euch nicht, aber woanders.
Das ist mir doch
egal. Ist das realistisch oder sagt man da dann irgendwann, also Leute, ja, macht den Salat ohne mich?
Wenn es irgendeinen Club gibt, der durch irgendwelches Geld, was aus irgendwelchen Ölquellen oder was auch immer sprudelt, weiß ich nicht. Das interessiert mich null.
Aber jetzt dürfen wir auch nicht den Fehler machen, das bei Erling Haaland nur mit Geld zu verbinden. Eben. Also ich glaube, der entscheidende Satz, den Sie gesagt haben, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist, dass der so ehrgeizig ist, so motiviert ist, irgendwann bei dem besten Team der Welt zu spielen. Welches es dann ist, das muss er selber entscheiden. Und ich glaube, man hat ja zum Beispiel auch gesehen, was es für ihn bedeutet, dass die Fans wieder da sind, dass die gelbe Wand da ist. Und das ist für ihn tatsächlich auch nochmal was ganz Spezielles. Aber der, also bei allem, Sie kennen ihn natürlich viel besser, aber bei allem, was man hört, ist dieser Spieler nicht nur ein ganz toller Spieler, sondern ja auch außergewöhnlich in der ganzen Einstellung, in der Verbissenheit. Und für den ist es, glaube ich, ein Selbstverständnis, dass er irgendwann den Schritt macht, nicht nochmal reicher zu werden, sondern bei einem nochmal größeren Verein, dann, in Dortmund, ja, aber nochmal größeren Verein.
Da kommt ja aber der nächste Punkt. Momentan haben wir ja im Fußball schon auch eine deutliche tektonische Verschiebung irgendwo. Mhm. Vor einem Jahr hätten ja alle wahrscheinlich noch gesagt, ja, Barcelona.
Ja.
Der guckt dir die mal an.
Na klar.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Jetzt sagen alle, oder nimm ein anderes Beispiel. Nimm ein Beispiel mit Sancho. Er hat sich entschieden, Borussia Dortmund zu verlassen, auf Teufel komm raus und möchte zu Manchester United, wo er mit Sicherheit mehr Geld verdient. Aber ist er glücklich?
Mhm. Spielt er? Nee, er spielt kaum, ne?
Ja. Und das sind Dinge, die schon wichtig sind bei Haaland. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn der wird geliebt vom Publikum, von allem. Das sind schon Dinge. Wir reden immer nur über Geld, Geld, Geld. Ja, aber das sind Punkte, die ein Spieler auch nicht vergessen darf.
Ja, ich wäre es also besser gewesen, dass Sancho in Dortmund geblieben wäre, ne?
Ja, das
bringt wieso konnte nichts. Ich ihn nicht überreden? Er wollte nicht. Auch, ja, auch da auch war keine Emotion.
Ja, der war schon lange da. Ne? Jaden war 4 oder 5 Jahre da. Ja. Und es war sein Traum. Und ich glaube auch, dass für ihn ein wichtiger Punkt war, ich denke mal, dass er geglaubt hat, wenn er in England spielt, ihm fehlte, glaube ich, so ein bisschen die Akzeptanz bei der englischen Nationalmannschaft. Mhm. Ich glaube, die hätte glaubt er damit
auf der Insel besser gehört.
Ich habe gestern auch, ich liebe also, den Jaden, weil er einfach ein Fußballer ist. Mein Gott, da kriegst du Tränen in die Augen, wenn du den spielen siehst. Ich habe auch gestern sofort geguckt, Aston Villa da, spielt
gewonnen,
er,
ne?
Spielte nicht. 1-0. Aston Villa hat gewonnen, ja. Wird da eingewechselt, wird nicht eingewechselt, tut mir in der Seele weh. Ja, aber das ist, was Stefan sagt,
klar. Also Dortmund ohne Sancho, das wissen wir schon lange, spielt trotzdem Champions League. Und spielen sie am Dienstag mit Haaland oder nicht? Das ist die Frage, die klären wir gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Jana, nämlich zur Teamanalyse. This
magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, und wir bleiben beim BVB. Und da sorgte ja zum Champions League-Auftakt vor allem dieses Trikot hier für Unmut bei den Fans. Der Grund war, dass das Logo, vielleicht können wir es einmal zeigen, man sieht es wirklich schlecht, aber das war eben auch genau der Punkt, was die Fans geärgert hat, dass es so schlecht erkennbar war. Jetzt gibt's ein Update vom Verein, vom BVB selbst. Der hat reagiert und wird ab dem 2. Spieltag in der Champions League mit einem farblich abgesetzten Logo spielen. Also das wird auf jeden Fall für Versöhnung bei den Fans sorgen. Sportlich lief's ja eigentlich gut für die Dortmunder. 2-1 Sieg zum Auftakt gegen Beşiktaş. Jetzt dann am Dienstag gegen Sporting. Die wiederum haben zum Auftakt eine 1-5 Klatsche gegen Ajax Amsterdam kassiert. Also eigentlich stehen doch die Vorzeichen ganz gut für den BVB in der Königsklasse. Wenn da nicht dieses Problem mit Reus und Haaland wäre. Wir haben bei den Kollegen von FUMS gestern zum Spiel einen ganz netten Tweet gesehen. Dortmund mit Haaland, Dortmund ohne Haaland. Gestern muss man schon sagen, no Haaland, no Party. Champions League ist sein Lieblingswettbewerb. Also wollen wir doch jetzt mal wissen, Herr Watzke, wie sieht's denn aus mit Haaland am Dienstag? Können sich die BVB-Fans freuen oder wird's eng?
This magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Und? Wie ist die Antwort?
Ich bin ja schon für vieles verantwortlich, aber Mannschaftsarzt bin ich immer noch nicht. Und,
aber du weißt doch mehr.
Ja, klar, aber ich würde es auch nicht sagen.
Aber du bist doch Geschäftsführer.
Ich sag mal schon, ich bin vielleicht etwas tiefer im Thema. Aber auch da gibt es wieder keine Verpflichtung, jetzt alles zu erzählen. Warum sollen wir jetzt...
Wir wollen ja nur wissen, ob sie spielen oder nicht.
Ja, klar, der Trainer von Sporting wüsste es auch gerne. Und lassen wir den nur einfach mal bis Dienstag noch.
Aber es gibt eine Chance.
Es ist ja jetzt keine schwere Geschichte, aber es ist auch nicht so, dass du sagst, wenn wir jetzt keine englische Woche hätten, wäre es easy, denke ich mal. Aber so ganz auch, es ist offen.
Was sagt der Trainer Marco Rose zu Erling Haaland? Ach, da habe ich einen Fehler gemacht. Das wollten wir jetzt nicht. Das ist schade. Dann gehen wir jetzt mit dieser Idee, was er zu Haaland sagt. nämlich in die Werbung. Und nach der Werbung kriegen wir dann gesagt, was, wie er sieht, auch was die Champions League angeht und wie die Zukunft aussieht und die Erwartungen an Marco Rose. Und nicht zu vergessen, dieser junge Mann da, der will vielleicht auch DFL-Vorstandsvorsitzender werden. Schauen wir mal.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück im Hilton Airport Hotel Munich mit Heiko von Halen und Bent. Und wir haben ja heute unseren Schwerpunkt auf Borussia Dortmund gelegt. Und so ein bisschen ist das Ganze ja, sagen wir mal, im Umbruch, die Führung. Und deshalb, wenn Aki Watzke schon mal hier ist, da müssen wir auch mal drüber reden. Was ist denn jetzt mit dem DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden und der Möglichkeit, dass man 22 im Mai gewählt werden könnte?
Ich glaube im August, aber also erstmal haben wir einen.
Stimmt, im August.
Peter Peters. Und der hat noch nirgendwo gesagt, dass er nicht mehr will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will auch gar nichts werden. Weil ich habe nämlich genau den Job, den ich möchte. Das ist für mich mein Traumjob, den würde ich für keinen anderen Job der Welt aufgeben, weil ich liebe diesen Job, ich liebe diesen Verein, liebe diesen Job. Deshalb mache ich das schon so lange. Mhm. Und ich habe aber nur eins gesagt, wenn irgendwann mal eine Vakanz da ist und wenn dann man der Meinung ist, dass ich vielleicht von den vielen schlechten Kandidaten dann vielleicht noch einer wäre, der vielleicht es trotzdem irgendwie könnte, dann denke ich drüber nach. Momentan denke ich gar nicht drüber nach. Ich denke nur drüber nach, wie wir jetzt Sporting Lissabon vielleicht am Dienstag schlagen können, aber nicht darüber. Aber ich mache das jetzt 17 Jahre. Ich habe mich noch nie nach irgendeiner Funktion gedrängt, weil ich bin auch kein Funktionär, bin ich auch ganz ehrlich. Das, was ich jetzt machen kann, das befriedigt mich. Aber ich weiß auch, dass es eine Verantwortung gibt für den Fußball und man kann nicht immer meckern, DFB und DFL und das läuft nicht und das läuft nicht. Wenn am Ende alle der Meinung sind, erstmal müsste Peter Peters sagen, dass er nicht weitermacht. Wenn er weitermacht, soll er weitermachen. Und wenn dann aber alle anderen der Meinung sind, wenn eine Vakanz entsteht, ich sollte es machen, denke ich drüber nach. Kann ich es mir sogar vorstellen, bin ich auch ganz ehrlich, weil einfach irgendwann muss man auch da was zurückgeben. Aber dass ich es anstrebe, das ist ehrlich gesagt ein Tick zu viel.
Okay, aber wir wissen ja, du bist ja quasi das letzte Schlachtross von den Alten.
Dankeschön.
Ja, gut, das Schlacht nehme ich zurück, aber Ross kann man vielleicht lassen. Weil ich meine, Rummenigge ist jetzt im Alter gegangen,
ja, leider,
ist Hönes
leider
gegangen. Was gibt dir denn noch die Motivation? Du hast ja deinen Vertrag 2025 verlängert. Davor wolltest du eigentlich sagen, nee, ich will eigentlich doch nicht mehr. Dann hast du verlängert. Was war denn da die Motivation?
Ja gut, die Motivation lag einfach darin. Erstmal habe ich mich noch fit gefühlt. Das nützt ja nichts, wenn du sagst, ich mache das doch weiter, aber ich bin eigentlich tot. Dann das ist auch nicht gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich noch ganz gut beieinander bin. Mhm. Aber dann kam Corona natürlich. Das war eine ganz neue Situation. Ich habe in den ersten 15 Jahren beim BVB, wir haben nur schwarze Zahlen geschrieben, durchgängig. Gut, ein paar Titel haben wir auch geholt. Und dann kam aber Corona, haben wir 43 Millionen Verlust, dann 72 Millionen Verlust und du konntest noch nicht mal was dran ändern. Mhm. Und da habe ich gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie wieder begradigen die nächsten Jahre, also machst du noch ein bisschen länger. Und die Motivation ist ganz einfach, weil ich einfach, das ist mein Ding.
Das aber mit plötzlich,
BVB ist mein Ding.
Aber dann bald ohne Michael Zorc, da fehlt doch einer. Gut, ja, zwar mit Sebastian Kehl dann, aber...
Ja gut, aber das war die Entscheidung von Michael, nicht von mir. Ne? Michael wollte ja eigentlich schon im letzten Jahr aufhören und ich habe ihn ja dann nochmal bekniet.
Wie hast du das eigentlich hingekriegt? Wie hast du ihn da überredet?
Man hört nicht vor 60 auf.
Hol nochmal den neuen Haaland oder so.
Man hört nicht vor 60 auf und so. Er wird ja jetzt im nächsten Sommer 60 und das hat er irgendwie auch eingesehen. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gesagt, ich mache das 17, aber Michael macht es jetzt schon im 24. Mhm. Und das ist dann 24 Jahre, da muss man schon Respekt vor haben. Und bei dem, was Michael geleistet hat, Michael ist eine Ikone von Borussia Dortmund. Das ist nämlich dieses BVB-Lebensgefühl. Das ist nämlich original Michael Zorc. Weißt du, BVB-Jugend, 15, 16, 18 Jahre Profi, alles gewonnen. Anschließend 24 Jahre Sportdirektor, auch ein paar Dinge gewonnen. Und dann trittst du irgendwann ab und bleibst aber trotzdem irgendwo beim BVB. Das ist ja mit Lars Ricken, das ist ja im Prinzip das gleiche Thema wieder. Und Sebastian Kehl ist jetzt auch schon ewig, auch schon fast gefühlt in Dortmund geboren. Und das ist eigentlich unsere Stärke, weil wir haben ja beim BVB ein Problem. dass es einen Verein gibt, der unglücklicherweise dann doch noch etwas größer ist. Das muss man einfach zugeben. Und wir haben diese typische Sisyphusarbeit. Wir rollen alle 2-3 Jahre, brauchen wir, um so einen riesen Felsbrocken nach oben zu hieven. Mhm. Und wenn der oben ist, dann knallt er runter. Das wissen wir. Also marschieren wir wieder runter, rollen das Scheißding wieder hoch. Und
war das jetzt der Felsbrocken, der Holland heißt? Und dann kommt ein neuer Holland? Nee,
die Felsbrocken haben immer andere Namen. Ach so. Aber das ist einfach unser Ding. Ja. Aber dafür geht es uns eigentlich auch ganz gut dabei. Also sagen wir mal so, der BVB hat ja auch deutlich schwierigere Zeiten gehabt. Und dass wir jetzt einfach seit 10-12 Jahren, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 5 Titel geholt, mhm, haben durchgängig mit Ausnahme von einem einzigen Jahr mal Euroleague, sonst immer Champions League gespielt, für unsere Voraussetzungen. Und das ist eben Dortmund und Ruhrgebiet. Peter Müller kennt die Unterschiede, die es zu anderen Regionen auch gibt. Dafür machen wir es vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Aber wir wissen, unser Weg ist immer der mit dem blöden Brocken da.
Und dafür habt ihr dann ja auch den Marco Rose geholt, der helfen soll, den Brocken wieder mit nach oben zu hieven.
Ja, wir sind ja momentan schon wieder eher im oberen Bereich.
Okay, also soll er helfen, dass der Brocken da festgehalten wird und nicht direkt wieder runterfällt, was ja schwer genug ist. Aber was sind die Erwartungen an Marco Rose? Ich meine, er hat ja, oder sagen wir mal andersrum erst, was hat er in Gladbach eigentlich erfüllt, dass er für euch so interessant wurde?
Der war für uns schon interessant in Salzburg. Mhm. Weil du in Salzburg erstmal ist er mir aufgefallen, der Marco Rose, wo der mit Salzburg die U19 Champions League gewonnen hat. Was normalerweise nicht geht. Kannst nicht mit allem Respekt auch vor RB und aber mit dem österreichischen Meister im Jugendbereich kannst du nicht unbedingt die Champions League gewinnen. Das hat die Deutschen haben es auch noch nie geschafft, weil da ist schon auf hohem Niveau wird da gearbeitet. Mhm. Und da ist er mir erstmal so ins Blickfeld gegangen. Dann haben wir in der Euroleague gegen Salzburg gespielt und das waren zwei der erbärmlichsten Spiele, die ich je gesehen habe, weil wir waren komplett chancenlos. Ich habe danach 20 Minuten auf der Tribüne gesessen und habe gedacht, mein Gott, jetzt muss noch 70 Minuten hier sitzen und es tut sich nichts. Mhm. Da hast du also gespürt, dass die einen klaren Plan hatten. Und dass er, für mich ist immer das Kriterium bei einem Trainer, du musst eine Handschrift erkennen. Das hilft. Und das andere, wo wir auch noch gesucht haben, und wir haben ja nun wirklich auch das ist das Gleiche wie mit den Mittelstürmern. Wir haben ja durchaus bei den Trainern auch das eine oder andere Mal schon, also zwei derjenigen, die dann die Champions League gewonnen haben, im Nachgang, die haben wir dann aber wirklich ans ganz große Licht befördert. Und von daher haben wir auch einen gewissen Anspruch. Und Marco ist jemand, uns fehlte noch wieder eins dabei, diese totale, ich denke, diese Identifikation auch mit dem Club, das Gespür, das Gefühl, du bist eine Einheit. Und das haben wir komplett, also von dem Tag an, wo Marco gekommen ist, bis heute gibt es keine Sollbruchstellen. Ich habe rundherum ein gutes Gefühl bei der Geschichte und man muss ihm jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Das geht nicht alles so schnell. Du kommst als Trainer zum BVB.
Und was muss er erreichen? Was sind die Erwartungen? Um die Runde mal wieder aufzumachen, was traut ihr ihm zu? Also was sind deine
Erwartungen? Was er erreichen sollte, wäre, dass unsere Fans, und wir haben ja nun davon sehr viele, dass die rundherum ein gutes Gefühl haben. Also dass
wieder Zweiter zu werden.
Im Ruhrgebiet ist das Kriterium, es geht nicht um den zweiten Platz. Ja. Es geht im Ruhrgebiet darum, dass die Leute das Gefühl haben wollen gerne, dass du alles raushaust. Mhm. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann kommt der Rest von selbst. Und das traue ich ihm aber zu.
Darf ich mal noch eine Frage stellen?
Ja, klar.
Hatten Sie Muffensausen in der Rückrunde, als Sie sahen, dass Rose mit Gladbach abschmiert und gleichzeitig Edin Terzic mit dem BVB Erfolg hatte, dass es schiefgehen könnte? Sie hatten sich relativ früh für den neuen Trainer festgelegt.
Nö, da musste auch ein bisschen, also Angst, ich habe viele negative Charaktereigenschaften, aber Angst gehört nicht dazu.
Ich habe bewusst das Wort Angst auch nicht gewählt, naja, das ist ein großes Wort, aber so ein bisschen, dass man so...
Nein, Respekt, sagen wir mal, Respekt, das Management technisch zu lösen. Das ist uns aber, glaube ich, gut gelungen. Edin Terzic wird immer mein Held bleiben, weil Edin hat uns aus einer Situation befreit, die nicht ohne war. Mhm. Und er hat es so gemacht, wie man es in Dortmund macht, nämlich mit sehr viel Vertrauen und sehr viel, es gab keine Sollbruchstellen. Und deshalb, Edin ist für mich
ganz großer heute schon. Und wir haben ihn jetzt komplett wunderbar eingebunden. Jeder hat ja gedacht, oh, was kann das für ein Problem? Es gibt kein Problem. Und das ist vielleicht dann so ein bisschen auch, das haben wir vom Management her, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Gut, ihr seid natürlich auch gut aus dem Staatlichen rausgekommen. Da blieb für die Medien nicht viel übrig.
Ich wollte noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, man merkt halt bei Dortmund, was auch Vision anbelangt auf der Trainerposition, dass man halt jetzt ein sehr gut ausgestattetes Kompetenzteam hat, auch in diesem sportlichen Bereich. Und da kommen halt diese Visionen dann auch zu tragen. Und ich finde es halt toll, dass man dann quasi schon vor vielen, vielen Jahren auf Rose aufmerksam geworden ist, weil man weiß, der kann auch unsere Vision umsetzen.
Also ist der Rose ein richtig guter Dortmund-Trainer? Also passt der nach Dortmund, Herr Stefan? Was hast du für Erwartungen?
Er passt schon dahin, von seiner Art finde ich schon, auf jeden Fall. Sehr authentisch, nimmt, glaube ich, immer das Team mit und auch das Publikum. Aber ist er gut für Dortmund? Frag mich im März nochmal, dann gebe ich die Antwort. Das ist noch zu früh. Also sind auf einem guten Weg. Was mich aber eigentlich viel mehr interessieren würde, und das wäre jetzt mal eine Frage von mir an dich, sind ja Verträge, die auslaufen, also es interessiert die Dortmund-Fans ja auch. 22 Hummels und Witzel, noch andere. Und 23 Reus und Moukoko. Ich weiß, du redest nicht über Verträge. Eigentlich, komm, dann spare ich mir die Frage.
Doch, nein, Quatsch. Also zumindest mal die Laufzeiten können wir sprechen, Stefan.
Ja, so mit Hummels und Witzel finde ich schon wichtige Spielerpersönlichkeiten auch. Und auch Reus ist ja nun mal mit das Gesicht von Borussia Dortmund. Und Moukoko, Megatalent in meinen Augen. Wie sieht es da aus?
Also es ist natürlich klar, wenn die Spieler über die 30 sind, dann machst du ja keine 3 oder 4 Jahresverträge mehr. Das ist ja logisch. In Matze haben wir das schon gelöst. Mats hatte, wo wir das gemacht haben mit Bayern, damals den Transfer, haben wir ihm ja jetzt für dieses Jahr, hat er eigentlich jetzt eine Klausel gehabt, wenn er so und so viele Spiele macht, verlängert sich automatisch. Da haben wir jetzt im Sommer gesagt, das kann nicht sein, dass einer unserer absoluten Führungsspieler da von Spieleinsatzoptionen, das haben wir einfach gestrichen. Also Mats ist bis 23 dabei. Marco hat glaube ich, bis 23 und Axel gucken wir jetzt einfach. Ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, dass Axel in diesem Jahr eine gute Saison spielt und dass er fit bleibt und dass er auch will und so, dann setzt du dich irgendwann zusammen und dann besprichst du das. Da sehe ich kein großes Problem drin.
Also das kriegen wir hin. Das würde mich interessieren, weil das ist ja wirklich so ein junger, talentierter Spieler. In 2 Jahren läuft der Vertrag aus. Ich glaube, auch für ihn wäre wichtig, in Dortmund zu bleiben.
Ja gut, aber Yusuf ist natürlich auch sehr ehrgeizig. Er ist ja noch extrem jung. Ich glaube, der wird jetzt 17 oder was. Das
war wird 17, ja.
Ja, und da werden wir auch sprechen. Das ist klar. Ich glaube, bei Yusuf ist es nochmal was anderes. Der ist ja auch schon sozialisiert. Der hat die ganzen Jahre bei uns im Jugendhaus gewohnt. Und im Jugendhaus, da lebt natürlich auch der Verein. Da kriegst du das richtig mit, was diesen Verein ausmacht. Und ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Und der weiß ja auch, aber er ist sehr ehrgeizig, er ist auch manchmal ein bisschen ungeduldig und er braucht Einsätze, das hat er gestern auch gekriegt, hat auch sicherlich gesehen, dass das dann doch in so einem Spiel auch nicht ganz so einfach ist, aber ich glaube schon, dass Yusuf bei uns bleibt.
Wenn man sich mal umhört, bei den Trainern zum Beispiel, die ihn betreut haben im Jugendbereich, kriegt man die Rückmeldung, dass der keine Flausen im Kopf hat, dass das ein feiner Junge ist, der auch, von dem man nicht befürchten muss, dass er zu früh zu viel von sich hält.
Nein, glaube ich auch nicht. Da bin ich sehr, sehr sicher. Aber wie gesagt, der ist noch nicht mal 18. Mhm. Und demzufolge hast du ja auch gewisse Restriktionen, was Verträge angeht, etc. pp. Also da ist aber so ein großes Vertrauensverhältnis.
Ich glaube, der Schlüssel ist jetzt, diesen Kader zumindest im Kern zusammenzuhalten. Also wenn Sie das Bild jetzt gemalt haben,
mit dem Stein.
Man hat es ja hinbekommen, diesen Stein jetzt wirklich, also sich wirklich einen großen Stein da aufzubauen, mit Haaland vorne drin. Also man muss ja nochmal betonen, dass es, ich bin übrigens schon bei der Formulierung, eine Entdeckung gewesen ist, denn also der hat schon Champions League gespielt, das heißt also, es war eine gewisse Größe schon dabei bei Erling Haaland, aber wenn den andere große Vereine, beispielsweise den FC Bayern, wenn alle beim FC Bayern überzeugt gewesen wären, dass das wirklich jemand wird, der so eine Form annimmt, wie er sie jetzt hat, in der Qualität, dann wäre es natürlich für Borussia Dortmund nochmal viel, viel schwieriger gewesen, ihn zu holen. Das heißt also, Borussia Dortmund hat von Anfang an, also ab dieser Salzburg-Zeit spätestens an ihn geglaubt und das ist dann schon eine Entdeckung irgendwie. Aber jetzt hast du mit Bellingham einen, der im Talent nicht viel nachsteht. Du hast Moukoko, du hast Reyna, also du hast jetzt quasi diesen Zug Dortmund aufs Gleis gesetzt, um dann irgendwann auch mal ja, wer weiß, vielleicht sogar die Bayern auch mal wieder eine Saison zu überholen. Und ich glaube, der Schlüssel ist, nachdem man jetzt diesen Umbruch geschafft hat, nachdem man diese jungen Leute nicht nur da hat, sondern sogar zu Führungsspielern installiert. Bellingham ist ja aus dem Mittelfeld jetzt auch nicht wegzudenken. Dann geht es jetzt darum, diese Mannschaft zumindest so lange zusammenzuhalten, wie man eben wirklich dann erfolgreichen Fußball spielen kann. Und auch wenn Dortmund gewohnt ist, auch wenn sie gewohnt sind, da dann immer wieder Neues zu installieren, weil der Stein dann irgendwann auch mal wieder runterrollt, hat man jetzt, glaube ich, alle Möglichkeiten, mit dem Kern, mit dem Kader nach Großem zu greifen. Und der Schlüssel ist eben, sie dann lange genug beisammen zu halten, um möglichst viel Chancen zu haben, dann diese Titel auch einzufahren.
Aber das ist doch
ein Wunschdenken. Und da haben wir genau den...
Ja. Also die Wahrheit ist, in den letzten Jahren musste Borussia Dortmund immer wieder erkennen, dass es eben Vereine gibt, die für den Spieler noch attraktiver sind und die noch mehr zahlen. Und irgendwann musst du sie gehen lassen. Das ist super bitter und du kassierst auch richtig ordentlich Kohle, wenn Dembélé geht. Aber du musst ihn ziehen lassen.
Aber Dortmund hat es geschafft.
Da muss ich dagegenhalten aus einem ganz einfachen Grund. Viele andere Spieler, die jetzt noch bei anderen Vereinen sind, sehen ja, dass junge Spieler sehr wohl die Möglichkeit
und dass sie auch Spielpraxis
bekommen zu spielen. So. Moukoko, Reyna, Bellingham, Haaland. Mhm. Also das reizt ja auch die Spieler zu sagen, warte mal, bevor ich den Weg, vielleicht Bayern München, wo ja fast alle Positionen besetzt sind, dann würde ich lieber Dortmund gehen, aber weil die Philosophie ja wirklich so ist, auf die Jugend zu bauen.
Aber ich glaube, das ist kein Widerspruch. Entscheidend ist noch, Peter, fahre jetzt ein bisschen in Parade, weil wir machen genau an dem Punkt gleich weiter. Entscheidend ist nämlich auch noch dieser Zweikampf, der uns ja auch immer wieder so reizt. Dortmund, Bayern, Bayern, Dortmund. Die Reibereien, die wieder zugenommen haben. Ist da doch noch eine Möglichkeit? Erleben wir alten Männer noch, dass sie noch mal, dass Dortmund noch mal deutscher Meister wird? Ja, ist ja alles eine Frage. Aber dies können wir gleich klären. Wir werden jetzt erstmal die Frage der Woche aufklären. Und das hat Jana für uns. Und da war es ja so spannend, dass alle gesagt haben, naja, das war die Schlüsselszene mit Dahoud. Wie ist denn ausgegangen?
Recht eindeutig, Rudi, muss man sagen. 60% sagen zu unserer Frage der Woche tatsächlich berechtigt, dass Dahoud damit gelb-rot vom Platz gegangen ist. Alicia sagt, die Emotionen sind gestern sehr früh sehr hochgekocht. Wenn der Schiedsrichter dann das Gefühl hat, es reicht langsam, dann muss er die gelbe geben. Wenn man als Spieler sieht, wie er vorher mit Guerrero spricht, dann lässt man das abwinken, wenn man schon gelb hat. Absolut richtig. Andere halten es aber dann doch eher mit Aki Watzke und sagen, ich empfinde Abwinken nicht als respektlos, sondern als eine automatische Handbewegung, wenn man etwas mit etwas nicht einverstanden ist oder sich ärgert. Jeder, auch Herr Aytekin, sollte sich mal selbst beobachten, wie oft er am Tag dann in dem Fall abwinkt. Jetzt wollen wir uns aber natürlich auch noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon anhören.
Handball, Hockey, Eishockey. Überall werden die Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptiert, auch wenn sie einem vielleicht im Zweifelsfalle gerade nicht sehr gerecht vorkommen. Aber im Fußball wird selbst die eindeutigste Entscheidung, wie jetzt zum Beispiel in dem Falle Dahoud, noch abfällig kommentiert.
Die gelb-rote Karte für Dahoud ist vollkommen überzogen. Das war einfach eine Reflexreaktion und Herr Aytekin hat da in meinen Augen maßlos übertrieben.
Die rote Karte ist ein Witz. Da gibt's ganz andere Respektlosigkeiten.
Der Schiedsrichter hat angedeutet, lässt sich das nicht gefallen. Herr Aytekin hat klar geäußert, so nicht mit mir, berechtigt.
Ich habe den Eindruck, dass Aytekin ein Selbstdarsteller ist und wegen einmal Meckern gegen den Schiedsrichter muss man nicht gleich gelb-rot zeigen. Das war vollkommen überzogen und hat Dortmund natürlich maßgeblich geschwächt.
Punkt. Macht er da aber ganz deutlich. Gleich also zum Zweikampf. Bayern gegen Dortmund. Dortmund gegen Bayern. Und zuvor können Sie natürlich noch was gewinnen. Ja, 3 Jahre kostenfrei wohnen. Bitte sehr. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Zurück mit Heike von Hadel und Bent im Airport Hotel Munich. Und wir waren stehen geblieben in unserer Diskussion bei der Situation. Es ist doch mal wieder schön, dass es Reibereien gibt zwischen Bayern und Dortmund, Dortmund und Bayern. Ist das so? Ist das schön, wenn man sich mal wieder ein bisschen kabbeln kann?
Das war doch gar nichts. Das war eine rein singulärer
Brazzo,
ein singulärer Brazzo-Ausfall. Der ist dann einmal beantwortet worden, um auch ein Zeichen der Stärke auszusenden.
Das wird gerade in den Duden aufgenommen.
Und damit ist das Thema schon wieder erledigt. Also das war jetzt wirklich kein großes Problem.
Also mit dem Satz Klappe halten, Brazzo ist alles gesagt, oder was?
Ja, also ich fand ihn auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sag doch mal allen Leuten, was er überhaupt gesagt hat. Weiß das überhaupt?
Der Brazzo.
Brazzo. Was?
Ja. Brazzo hatte sich ja darüber aufgeregt, dass Reus dann bei der Nationalmannschaft wegbleibt, genau, bei Dortmund wieder spielt. Und dann hat er aber nicht geguckt, dass Thomas Müller genauso
ist. Das hat er offensichtlich nicht mitgekriegt dabei.
Da haben wir es auch nochmal eingeblendet für alle Zuschauer, die sagen, hä, was war denn da? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, also Hasan Salihamidžić muss ja auch noch ein bisschen lernen. Aber um auf die Reibereien zu kommen, glaubst du, dass da wieder sie sich nahe gekommen sind, die beiden Großen?
Ich finde das Pipifax, muss ich sagen. Mhm. Das ist halt auch die Geschichte zwischen Dortmund und Bayern München. Es gab immer ein bisschen Kabbeleien, aber die gehören auch dazu.
Ja.
Und ich finde es gut.
Und sportlich?
War sportlich.
Ja, sind sie auf dem Niveau, beide?
Ja, Bayern München sowieso.
Also ja, aber
hier gilt
die
es
Dortmund
ja für,
die Bayern?
Ja, hier gilt es natürlich für Dortmund, den FC Bayern einzuholen.
Ja.
Sie müssen halt konstant gute Leistungen bringen.
Oder müsst ihr darauf warten, dass die einen Fehler machen, die Bayern?
Nein, das ja, das wird nicht reichen.
Das ist schon nicht. Nein, aber es ist natürlich auch richtig. Sie müssen uns schon, wenn wir sie einholen wollen, etwas entgegenkommen. Also das heißt nicht, wir müssen nicht wenden, aber etwas Tempo verlieren mal. Diese ganze Diskussion der letzten Jahre, die nervt mich ja selbst auch. Mhm. Aber ehrlicherweise haben wir es auch selbst versaut, weil wir 2019 nämlich dran waren. Wir hatten sie, sie wurden schwächer. Das war mal eine Schwächephase und da hätten wir etwas mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen müssen, etwas mehr Selbstgewissheit auch ausstrahlen müssen, da haben wir es einfach verbockt. Und wenn die 2019 am Ende hatten wir 2 Punkte Rückstand.
Was war denn 2019 der Fehler?
Intern könnte ich da eine Menge zu sagen.
Ach, komm, also
ich habe gerade schon gesagt, wir hätten etwas mehr Selbstgewissheit ausstrahlen müssen.
Ja.
Die fehlt mir grundsätzlich eh nicht. Und auch in dem
Moment nicht.
Aber es gab aber trotzdem auch ein paar Konstellationen, die eben nicht so waren. Und am Ende...
Also es war die Trainerkonstellation?
Ich habe nichts.
Damals?
Gar nichts. Es war jedenfalls einfach nicht so, wie man es hätte machen können.
Ja, okay.
Und dann wäre die ganze Diskussion weg.
Ja,
aber wenn wir das da geschafft hätten. Wir haben es eben nicht geschafft. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Nächstes Mal. Aber wenn natürlich Bayern München alle Spiele gewinnt, dann wird es schwer. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber irgendwann wird das auch mal wieder vorbei sein. Und dann müssen wir wieder da sein. Und ja, alles andere. Diese markigen Aussagen, das bringt uns nichts.
Ja.
Hertha BSC hat in bester Absicht, um auch mal zu dokumentieren, dass der Hauptstadtclub vielleicht auch mal wieder größere Ambitionen hat, hat das Wort Big City Club.
Das war ein großer Fehler, ja.
Na, aber sagen wir mal, hat es Ihnen was genützt?
Nee.
Es hat nichts genützt. Also von daher, diese markigen Aussagen aus einer Position des Herausforderers bringen dich nicht weiter. Es hilft einfach nur eins, arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Und wer das besonders gut kann, das ist einer, der in dieser Woche ausgezeichnet wurde. Und der arbeitete erst in Dortmund und dann bei den Bayern. Und Jana hat jetzt den Formcheck der Champions.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, und wir schauen noch mal kurz aufs Freitagabendspiel. Die Bayern gegen Fürth. 3 Tore gab es für die Bayern, aber keins davon für Robert Lewandowski. Er stand bis zu dieser Partie bei 15 Bundesligaspielen in Serie, in denen er traf. Dieses wäre das 16. in Folge gewesen, aber da hatte Sebastian Griesbeck was dagegen. Erstmal war noch Jubel angesagt. Er hätte damit nämlich den Rekord von Gerd Müller eingestellt, Lewandowski. Aber wenn wir genau hier hinschauen, sehen wir, die Fußspitze kam eben von Griesbeck und damit klaut er Lewandowski das Tor vom Fuß und damit dann eben auch den Rekord. So, aber Stichwort Rekord. Für seinen Torrekord in der letzten Saison wurde Lewandowski unter der Woche ja mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet. Und wenn wir uns an den letzten Sommer erinnern, dann waren da ja so leise Wechselgerüchte zu hören, von wegen, ich suche noch mal eine neue Herausforderung, bevor ich 35 bin. In dieser Woche klang das ganz anders. Lewandowski sagte im Rahmen dieser Auszeichnung, ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen. Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen. Das klingt doch schon nach bisschen mehr Bayern-Bekenntnis. So, und apropos Champions League, die Bayern sind ja auch unter der Woche wieder gefragt. Am Mittwoch gegen Kiew und nach diesem 3:0-Sieg gegen Barca und alle Pflichtspieler unter Julian Nagelsmann sind sie ungeschlagen. Das sind jetzt 9 an der Zahl. Da muss man schon sagen, das ist eher eine Pflichtaufgabe. Aber jetzt können wir ja vielleicht mal Hans-Joachim Watzke fragen, wenn wir gerade schon mal bei Robert Lewandowski waren. Was hat der denn vielleicht, was Erling Haaland noch nicht hat?
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players. Jetzt.
Wie fällt die Antwort aus?
Ja, mehr Erfahrung. Klar. Ne? Aber
das ist jetzt,
ich zitiere jetzt mal Stefan Effenberg, der eben gesagt hat, mit 21 ist Erling weiter als Robert damals war. Sicher. Robert ist aber eine Maschine und Robert hat sich unfassbar entwickelt und ich habe ihn ja 4 Jahre in Dortmund erlebt. Er hat natürlich auch eine professionelle Lebensweise, eine Herangehensweise an das Ganze. Das ist Nonplusultra und der Erling ist auf dem Weg dorthin auch definitiv. Mhm. Auch was die Willensstärke angeht, was auch die Persönlichkeitsstruktur angeht. Also man kann schlecht einen 33-Jährigen mit einem 21-Jährigen vergleichen. Aber ich bin auch sehr sicher, dass der Erling den Robert irgendwann dann auch einholt.
Das aber habt ihr, Robert, diese ganze, sag ich mal, diese Lebensart, sag ich jetzt mal, sich auch ganz auf diesen Fußball zu konzentrieren, beigebracht? Oder kam er aus Polen schon so und war da schon in der Richtung?
Vermessen. Robert hat das große Glück, dass er auch noch mit einer Frau verheiratet ist, die auch A, ein bisschen Ahnung davon hat, B, ihn aber auch total pusht. Die beiden, das ist absolutes Powerpaar. Das ist schon top, wie man sieht, wie die sich gegenseitig auch da stark machen. Und Robert hat das einfach. Robert ist jemand, der zieht einfach sein Ding durch komplett, guckt nicht nach rechts, guckt nicht nach links, er macht einfach. Sonst kannst du auch, Getze ist ja auch schon 33 zum August geworden, sonst kannst du auf dem Niveau, auf dem absoluten Top-Niveau, dann auch schon, wird dann enger. Aber Robert ist, wie gesagt, was Profi angeht, Nonplusultra.
Das ist jetzt der Höhepunkt für Robert Lewandowski, nicht nur auch wegen der Auszeichnung, sondern sportlich. Meinst du, da gibt es noch in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung? Oder nur,
dass er alles Entscheidende ist, dass der Hunger groß
wird. Ja.
Also hat...
auf dem, wie kriegt man das hin in dem Alter, dass der Hunger so groß bleibt?
Das ist eine Eigenmotivation, die du an den Tag legen musst. Du wirst natürlich motiviert von deinem Trainerteam oder von verschiedenen Leuten, aber eine Eigenmotivation ist da schon sehr wichtig. Mhm. Und natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt.
Klar.
Ja, und er hat ja alles gesagt mit der Aussage, ich fühle mich bei Bayern wohl und kann mich in der Champions League immer mit den Besten messen. Mhm. Damit hat er ja auch vollkommen recht.
Ja, stimmt.
Ja, und ist unangefochten bei Bayern München. Hat das hundertprozentige Vertrauen. Deswegen, also er ist der Beste der Welt. Und ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem Vergleich Dortmund gegen Bayern München. Bei Bayern München ist es ja so, wie viele Spiele in der Regel verlieren sie in der Saison? 3, 4?
Wenn
es mal schlecht läuft und sie werden trotzdem deutscher Meister, sind es 5. Dortmund hat jetzt schon 2 auf dem Konto nach 6 Spielen. Mhm. Und das passiert Bayern München eben nicht. Und das ist dieser Unterschied, den du hinkriegen musst, um auf Strecke Bayern München gefährlich zu werden, oder? Bayern München spielt in Leipzig, fährt nach Barcelona, spielt gegen Bochum, nicht einfach zu spielen und macht sie weg. Jetzt spielen sie gegen Fürth, nicht mit Glanz und Spektakel, aber sie schlagen sie auch in Unterzahl übrigens über eine lange Zeit. Mhm. Sie spielen es halt dann runter, abgezockt. Und wir haben immer gesagt, wir müssen heute schmutzig spielen. Schmutzig heißt nichts anderes, als zu arbeiten für das Spiel, einzumachen. Die Qualität hat Bayern München immer, Dortmund auch. Aber wir dürfen keinen kriegen. Und dann ist es vielleicht mal nicht spektakulär. Und das unterscheidet Bayern München nicht nur in dieser Saison, auch in den letzten Jahren immer vom Bayern München, dass die wissen, dass sie natürlich auch einen Punkt da sind, aber sie spielen auch schmutzig die Spiele runter. Und das, wie gesagt, Dortmund verliert in Freiburg. Wir können über das Spiel noch 3 Stunden reden oder jetzt in Gladbach ist auch nicht einfach. Aber da musst du eben diese 2 Punkte holen, fertig. Also dann hast du 14 auf dem Konto. Ja,
was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist das Spiel in Leverkusen, ne, wo Dortmund 3-mal im Rückstand ist, 3-mal zurückkommt und dann auch das zwar glücklich Siegtor erzielt, aber das war einfach eine Demonstration auch der Mentalität, wo man ja früher immer gesagt hat, vielleicht hapert es an der Mentalität, aber die Diskussion ist ja vorbei.
Mentalität ist, das ist ja
sowieso. Unterm Strich auch ohne Haaland und Reus müssen wir dreckiger spielen.
Nein, das ist aber ein bisschen schwieriger dann natürlich und es liegt ein bisschen tiefer. Stefan hat es ja richtig beschrieben, aber es hat ja auch Gründe. Weil wenn du natürlich immer eine Mannschaft im Entwicklungsstadium hast, mit immer 9, 18, 19, 20-Jährigen, die sich etablieren müssen, die sind natürlich einfach von ihrem Werdegang, von ihrer Erfahrung, von allem her, dann auch manchmal in kritischen Situationen nicht ganz so abgezockt wie Bayern München, die ja jetzt seit 3, 4 Jahren eigentlich fast immer mit der gleichen Mannschaft spielen. Und das ist die eigentliche Kunst ist dann in dem Moment relativ schnell dich dahingehend zu entwickeln.
Und wir haben eine Bundesliga, da kommt ja, das ist sozusagen das nächste Thema, das kommt immer so ein bisschen oder geht so ein bisschen unter, dass in der Fußball-Bundesliga nicht nur Haaland und Lewandowski spielen, sondern viele junge, viele gute, viele tolle Spieler. Und trotzdem ist es so, dass die Zuschauer jetzt erst allmählich wieder zurückkommen wegen Corona. Und irgendwie hat Corona da so ein, wie soll ich sagen, bremst die allgemeine Begeisterung. So sagt zumindest Norman Solliter. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Corona ist noch nicht vorbei, aber das Schlimmste ist wohl überstanden. Die Geisterspiele sind Geschichte. Die Zuschauer sind zurück, doch viele Clubs verkaufen weniger Tickets, als sie dürften. Corona bleibt ein Stimmungskiller. Die einen haben Angst vor einer Ansteckung, die anderen stören sich an 2G, 3G und an zu viel Kontrolle. Es reicht nicht einfach nur, das Stadion zu öffnen.
Ich habe immer plakativ gesagt, mehr Wetterau, weniger Asien. Also ein bisschen wieder sich darum zu kümmern, was vor der Haustür passiert. Weil wir müssen die Menschen wieder mehr abholen. Also der ganze Club muss wieder mehr raus zu den Menschen.
Schöne Idee. Und wenn es dann noch gelingt, Ego-Shooter wie Kostic, die sich wegstreiken wollen, zur Ordnung zu rufen, dann glauben die Fans auch, dass die Clubs es ernst meinen. So schaut's aus. Schon vor Corona haben viele Fans die Entwicklung des Profifußballs missbilligt. Zu hohe Gehälter, zu hohe Transferausgaben, zu viel Kommerz, zu viele Friseure, zu viel Protzerei, zu wenig Demut. Der Profifußball als überhitzter Showbetrieb, in dem sich viele Fans schon als Fremdkörper fühlten. So schaut's aus. Die Bundesliga ist bei Transfers vernünftig, aber ist sie auch attraktiv? Braucht die Liga mehr Stars? In der Bundesliga spielen jedenfalls ein halbes Dutzend Weltmeister. Mit Haaland und Lewandowski jagen sich zwei absolute Weltklasse-Stürmer zu immer neuen Torrekorden. Bayern gelingt es ständig, seine Leistungsträger langfristig an den Club zu binden. Dortmund ist in Bestbesetzung jederzeit in der Lage, ein Offensivspektakel zu präsentieren und zaubert jede Saison noch einen Jungstar aus dem Hut, den die Engländer mit Handkuss nehmen würden. Also wo ist das Problem? So schaut's aus. Die deutschen Clubs stehen gut da und sind trotz Corona gesünder als anderswo. Heute. Aber bleibt das auch so? Ohne Investoren von außen und mit 50+1? Hans-Joachim Watzke will, dass die Clubs weiterhin bestimmen, was Sache ist im Club und nicht der Investor. Aber er kämpft um Chancengleichheit gegenüber den Werks- und Plastikclubs, für die 50+1 nicht gilt. Wie bleiben deutsche Clubs auch in Zukunft wettbewerbsfähig? Was schwebt Aki Watzke vor? Wie schaut's aus?
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, Aki, wie schaut's aus? Wo stehen wir da in der Situation? Investoren von außen rein, ja, nein. Wie soll das Geld da hinkommen?
Ja, ich glaube schon, dass wir in Deutschland unseren eigenen Weg gehen sollten. Deshalb kämpfe ich auch so für 50+1, weil ich möchte am Ende, dass der Fußball bezahlbar bleibt. Ich glaube, dass uns in der Gesellschaft nicht mehr so viel geblieben ist, was wir als Gesellschaftskit brauchen, wo Leute über Fußball reden. Aber das sollten idealerweise alle Gesellschaftsschichten sein. Geh nach England oder geh nach Paris, wo sich dann, oder egal wo die Investoren sich austoben, das Erste, was automatisch kommt, dass die Eintrittspreise exorbitant steigen. Das möchte ich nicht. Und am Ende, des Tages, müssen wir eben unseren Weg gehen. Und Bayern München zeigt ja auch erfolgreich und wir auch, dass wir trotzdem einigermaßen mithalten können. Natürlich ist es klar, wenn du gegen Abu Dhabi kämpfst, nicht nur gegen einen Club oder gegen einen Konzern, sondern gleich gegen ein ganzes Land, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich bin trotzdem, ich persönlich bin nicht bereit, die Seele von Borussia Dortmund zu verkaufen, nur um einen schnellen Erfolg willen. Anschließend werden die Fans aus dem Stadion getrieben, werden dann nur noch hochbezahlte Tickets angeboten und in der Hoffnung, dass dann die Fans wesentlich noch ein Abo irgendwo kaufen. Ja. Das ist mir zu zynisch, das ist nicht das, was ich vom Fußball möchte.
Wo stehen wir mit der Liga nach der Corona-Krise, die ja jetzt so Gott sei Dank abschwächt?
Also ich muss sagen, Borussia Dortmund ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Sie haben, glaube ich, 72,8 Millionen Miese und Minus gemacht im letzten Geschäftsjahr, im August, glaube ich, veröffentlicht. Haben jetzt eine Kapitalerhöhung von 86,5 durchgedrückt. Es liegt noch die Ablöse von Herrn Sancho, glaube ich, dann irgendwo auf der hohen Kante, ist noch nicht eingeflossen in die Bilanz. Also das ist ein Wirtschaften, wo man dann auch weiß, man kann auch wieder in neue Leute möglicherweise investieren, ohne dass man gezwungen ist, zum Beispiel den Erling zu verkaufen. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass wir als Bundesliga ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Bei allen Schwierigkeiten, die natürlich dann auch vielleicht die kleineren Vereine noch mehr haben. Wobei Borussia Dortmund 4 Millionen Einnahme, wenn die Hütte voll ist, ist natürlich bei Geisterspielen komplett weggebrochen. Und 25.000 hat man trotzdem, glaube ich, haben Sie mal gesagt, 2 Millionen minus. Ne? Also von daher.
Bundesliga hat trotzdem ein Attraktivitätsproblem, wenn es Traditionsvereine nicht schaffen, die Liga zu erhalten. Wir haben eine zweite Liga, die deshalb so attraktiv ist, weil Fans sagen, guck mal. Nordderby, Bremen gegen HSV und Schalke 04, mein Gott, unfassbar, dass die da so abgeschmiert sind. Und völlig unnötig, wenn man es genau überlegt. Und die, stellt euch mal vor, die spielen alle noch in der Bundesliga. Es gibt, ich muss das ganz ehrlich sagen, es gibt Partien in der Bundesliga, da will ich nur das Ergebnis wissen. Ich will die gar nicht sehen.
Du willst jetzt auch nicht sagen, wer, ne?
Nee, natürlich nicht. Werde ich nicht tun. Ja. Aber es gibt Partien, da bin ich einfach ehrlich. Ich finde, die Bundesliga hat ein Attraktivitätsproblem mit ihrer Zusammensetzung.
Aber die Liga und auch keine Investoren oder andere Geldgeber haben Hauptschuld daran, dass Schalke 04, dass der Hamburger SV
aber,
abgestiegen sind.
Aber das haben das wir schon ist allein hingekriegt. Klar. Aber bitte, das ist doch wohl klar. Ich nehme doch keinen von denen den Schutz. Die sind alle dämlich genug gewesen mit ihren Entscheidungen.
Aber das ist ja der Ansatz, Peter. Das Problem ist ja, deshalb wollte man ja die Super League, weil man dann nämlich garantieren kann, dass immer die gleichen Vereine drin sind.
Ja.
Aber das ist ja nicht der deutsche Fußball.
Nee.
Ich will keinen amerikanischen Fußball mit Closed Shop. Die ganzen amerikanischen Investoren sagen mir immer, seid ihr eigentlich bescheuert? Was habt ihr denn da für ein Modell? Wenn du Erfolg haben willst, musst du investieren. Und wenn du Erfolg hast, dann kostet es noch mehr Geld, musst du wieder investieren. Und wenn du keinen hast, dann hast du das Geld gleich weg. Deshalb brauchen wir Berechenbarkeit. Dann wird man einfach sagen, die Bundesliga bleibt jetzt, bleiben die 18 quotenstärksten Clubs. Da ist dann Hamburg wieder drin, da ist dann Schalke wieder drin, da ist dann Bremen wieder drin. Das ist aber nicht der Fußball, für den wir stehen. Und deshalb, wenn die einfach in den großen Clubs so viel Mist bauen über die Jahre, dann ist es einfach auch für die Attraktivität der Liga, müssen wir es in Kauf nehmen. Aber der sportliche Wettbewerb, und Greuther Fürth ist sicherlich nicht Schalke 04, aber sie haben sportlich geschafft. Und das muss man dann akzeptieren.
Hochverdient.
Ja, und ich muss das auch mal sprechen. Also wenn wir das sportlich beurteilen, ich habe lieber Union in der Bundesliga, die mich begeistern, oder Freiburg, oder Mainz, oder der FC Köln in dieser Saison.
Wen hättest du nicht gerne?
Die habe ich doch viel lieber. Den schaue ich doch viel lieber beim Fußball zu, als Werder Bremen oder HSV oder Schalke im letzten Jahr.
Wenn sie es nicht hinkriegen.
Ja, und das Schöne ist ja, wenn die das wieder besser machen, dann sind sie auch wieder dabei.
Aber dann schaue ich mir doch lieber sowas an. Man kann ja jetzt nicht hingehen, so viel Tradition verloren. Er ist selber schuld. Aber ich bin doch froh, wenn ich so Union, die uns international vertreten, das schaue ich mir gerne an. Oder Mainz seit einem halben oder dreiviertel Jahr.
Ja, klar.
Darum geht es doch gar nicht, natürlich geht es auch darum, wie die wirtschaften. Aber nochmal, da sind sie dann auch selber schuld.
Aber ich meine, das kommt natürlich zur Pandemiesituation noch dazu, dass diese Traditionsvereine alle runter sind in die zweite Liga. Wie weh tut das denn Dortmund, dass Schalke im Moment nicht da ist? Mal unabhängig davon, von den 4 Millionen, weil es wieder ausverkauft gewesen wäre, das Derby. Aber
nein, das ist für uns jetzt kein Thema der wirtschaftlichen Situation. Ob jetzt Schalke in der ersten Liga spielt oder in der zweiten Liga, ist für uns wirtschaftlich völlig irrelevant. Aber es ist natürlich gelebte Fußballkultur.
Ja, das meine ich.
Das ist ja das Entscheidende. Ja. Also tut es dir natürlich weh. Und deshalb würde ich mich auch freuen, definitiv. Da mache ich gar keinen Hehl raus, wenn Schalke 04 wieder aufsteigt. Wieso Hamburg seit 4 Jahren nicht aufsteigt, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Weil alleine schon die Auswärtsfahrt nach Hamburg war für mich immer das Highlight, weil Hamburg ist für mich die schönste deutsche Stadt. Sorry München, aber Hamburg ist die schönste deutsche Stadt. Und da hinzufahren, das war immer geil.
Ein bisschen Beifall kriegst du.
Und Fakt ist ja gut, dass jedem Auswärtsspiel ist, wie gestern in Gladbach, habe ich auch nicht viel Beifall gekriegt. Und die müssen es aber selbst schaffen.
Ja.
Die müssen es selbst schaffen. Das ist unser Leitgedanke, die sportliche Qualifikation.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die sportliche Qualifikation geschafft wird durch, jetzt mache ich mich beliebt, ihr traut euch alle nicht, durch Hoffenheim oder ähnliche Clubs, wo viele Zuschauer einfach sagen, die braucht kein Mensch in der Liga. Aber die bleiben natürlich drin, weil sie gut arbeiten und wirtschaftlich gut dastehen. Und natürlich auch entsprechendes Kapital haben im Hintergrund. Ja,
aber da müssen wir es akzeptieren. Und jetzt muss ich mal eine Lanze für die Werksclubs brechen.
Ja. Oh, jetzt wird es aber spannend.
Nein, gar nicht.
Das habe ich immer anders gelesen.
Nein, das war auch eine andere Situation damals. Ich hatte damals vor 10 Jahren das Gefühl, dass es da so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hoffenheim, Wolfsburg, die gehen alle seriös mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten um. Leverkusen sowieso auch. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Hoffenheim oder Leipzig in irgendeiner Weise in Konkurrenz zu Manchester City stehen. Und Bayern München und Borussia Dortmund, wir stehen ja mit denen in der Konkurrenz in der Champions League. In der Bundesliga gibt es jetzt aktuell keinen Club, wo ich sage, der ist finanziell komplett outstanding, der arbeitet komplett unseriös oder was weiß ich was. Also die Werksclub, und da ist ja nochmal ein Unterschied in Wolfsburg und in Leverkusen, da ist ja, das ist ja auch schon eine jahrzehntelange Tradition dahinter im Fußball. Das ist ja nicht so, als wenn die jetzt neu erschienen worden sind und dass Leipzig eine andere Konstruktion gewählt hat. Erstmal, ich bin mit Oliver Minzler befreundet, das ist das eine. Das andere ist aber auch, sie machen es doch auch gut. Und Leipzig ist ja auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Ich sehe das Konstrukt nach wie vor nicht komplett kritikfrei, aber dass Leipzig der Bundesliga gut tut, also das sehen wir doch auch.
Also ich glaube, das war jetzt eben eine klare Bewerbungsrede für den DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden.
Ich wusste, dass das kommt.
Nein, auf jeden Fall. Aber 100%. Er tut keinem mehr weh. Er findet plötzlich die ganze Liga toll. Ja? Aber, Rudi, ich finde, aber noch ein bisschen toller Bayern und Dortmund. Ne?
Ja, ich finde aber, es ist schon wichtig, dass man es mal ins Verhältnis rückt. Also man sieht es ja allein an den Abgängen. Leipzig hat in dieser Saison Spieler abgeben müssen, weil in dem Fall dann vor allen Dingen die Bayern mehr gezahlt haben. Sie haben aber auch schon Keita zu Liverpool gehen lassen müssen. Wolfsburg konnte einen Kevin De Bruyne vor ein paar Jahren auch ganz selbstverständlich nicht halten. So, und wenn da so viel Geld reingeschossen werden würde, dann hätten sie das einfach machen können.
Die Bayern haben ja Leipzig auch mal kurz ein bisschen ausgebremst. Es gibt
ja keinen Automatismus. Ne? Siehe Hertha BSC, die jetzt durch einen Investor Lars Windhorst relativ viele Millionen reinstecken können.
Da kommen wir gleich noch zu Hertha. Jetzt gucken wir uns erst noch mal einen Mann an, der wirklich für Furore gesorgt hat in diesem sechsten Spieltag. Und weil ich sie jetzt so heiß gemacht habe, verschiebe ich sie natürlich, jenseits der Werbung, weil da tritt ein Mann auf, der zu den jungen Leuten gehört, die sagen, das wäre das Top-Talent. Also das wollen wir uns erstmal angucken. Aber zuvor können Sie natürlich wieder was gewinnen. Und zwar 3 Jahre kostenfrei wohnen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Mit Ayona von Adeln und Benz im Hilton Airport Hotel zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und wir sind beim Thema, wie könnte die Bundesliga wieder attraktiver werden? Und da haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich einen Professor für Betriebswirtschaft und Sportsmanagement, Professor Dr. Alfons Madea. Hallo, Herr Madea.
Grüße Sie.
Der Titel, zugegeben, ist ein bisschen sperrig, aber das Bundesliga-Barometer, das klingt schon so, als würde es uns Zuschauer wirklich interessieren. Was machen Sie da genau, damit wir Sie einschätzen können, wie weit das zu unserem Thema führt?
Seit 2003 haben wir das Bundesliga-Barometer. Es ist das einzig repräsentative Befragungstool mit registrierten Teilnehmern von allen Clubs, die permanent ihre Meinung zu allen Themen abgeben. Wir haben dieses Instrument dazu benutzt, von Anbeginn der Pandemie die Situation zu beobachten, zu hinterfragen, um heute auch letztendlich ein Statement abgeben zu können, wie wird es weitergehen.
Und was haben Sie da genau rausgefunden, gerade für Gründe zum Stadionbesuch, weil das ja wieder jetzt anläuft?
Ja, wir haben von Anbeginn die Liga informiert und auch die Clubs. Wie ist das Thema Stadionerlebnis bei den Geisterspielen? Wird es wieder kommen? Wird es nicht kommen? Wird die Pandemie noch länger bleiben oder auch nicht? Das Ergebnis jetzt, dass immer diskutiert wird über eine Fanentfremdung, möchte ich eigentlich widerlegen durch eine Analyse und einen Maßnahmenkatalog. Die Analyse ist die, was hat sich eigentlich alles verändert mit dem Thema Live-Erlebnisse und Massenerlebnisse? Und da sind alle Bereiche betroffen, von Kultur, Freizeit, Kongresse, ÖPNV und auch bei uns im Fußball. Das heißt also, es geht nicht um die Entwöhnung vom Fußball oder von einem Club, sondern erstmal ein grundsätzlicher Evententzug. Das beweist auch unsere repräsentative Befragung, die wir gemacht haben bei 5.300 Fans der Bundesliga, wo nur 6% sagen, wir haben hier eine gewisse Entfremdung vom Fußball. Des Weiteren ist in der Analyse wichtig zu wissen, dass wir 1,5 Jahre nicht die Chance hatten, letztendlich Menschen heranzuführen an die Bundesliga, junge Menschen vor allem auch. Aber dass auch ein Teil der Älteren heute nicht mehr so schnell zu diesem Massenerlebnis kommen. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir wahrnehmen, was denken denn die Menschen, wann werden sie wieder kommen? Und wann hier ist es ganz wichtig, zuerst ein Sicherheitsgefühl zu schaffen. Mhm. Wir müssen den Menschen die Sicherheit geben, dass sie bei uns im Stadion auch A, willkommen und B, auch sich sicher fühlen. Ich kenne jetzt keinen Club, der eigentlich mal so eine richtige Videowerbung gemacht hat, nach dem Motto, kommt bitte zu uns, ihr könnt euch hier richtig sicher fühlen und auch visuell darstellt, mit welchen Maßnahmen der Zuschauer zu rechnen hat.
Also das heißt ja, Herr Madea, das heißt ja, dass Sie sagen, dass die Zuschauer nicht ins Stadion kommen, weil die Vereine zu wenig machen. Kann man das so pauschal sagen? Trommelt ihr zu wenig?
Die Vereine sind hervorragend aufgestellt. Die Vereine sind hervorragend aufgestellt. Sie haben gute Sicherheitskonzepte. Alles toll entwickelt. Die Frage bei der Umsetzung, dass wir auch hier ein Controlling haben und dass wir dies den Zuschauern auch rüberbringen. Und wir sprechen ja nicht nur, Herr Brückner, von den 4-5% Fans in der Nord-Südkurve oder was auch immer, sondern wir sprechen hier von allen Menschen.
Also Sie glauben, dass man Marketing machen müsste, damit die ins Stadion kommen? Mehr Marketing fürs Stadion?
Absolut,
damit
richtig.
Macht ihr da zu wenig?
Ja gut, wir haben nicht das Problem.
Aber
Professor Madea ist ein kluger Mann. Wir tauschen uns schon seit vielen Jahren regelmäßig aus. Aber da hat er wahrscheinlich auch recht. Nur wir dürfen 25.000 rein. Wenn wir einen Tag das Ding aufhaben, sind wir am zweiten Tag ausverkauft. Also das ist, aber trotzdem, ich nehme es mal auf, jetzt mit meinen Leuten mal besprechen diese Woche. Vielleicht müssen wir da wirklich mal auf Homepage oder so noch mal ein bisschen zeigen, was wir alles machen. Ja. Also ich glaube, die Sicherheitssituation um so ein Spiel herum, die ist schon außergewöhnlich gut.
Herr Madea, stimmt das, dass es also so Clubs gibt, die wie Dortmund und meinetwegen auch die Bayern, die sind dann zack sofort ausverkauft, wenn sie die Tore aufmachen könnten für alle? Oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter? Oder sind die anderen Clubs da schwieriger dran?
Ja gut, wir wissen, dass die Clubs unterschiedlich sind. Das ist eine ganz normale Geschichte. So wie Unternehmen unterschiedlich sind, sind auch die Clubs in der Bundesliga sehr unterschiedlich. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in dem Bereich Ticketing. Das heißt, hier geht es darum, diese Akquise, Vertriebs- und Kundenbindungsfunktion noch professioneller jetzt auszunutzen. Denken Sie an die anderen Branchen, die derzeit sehr stark werben und buhlen. Denken Sie an den Wintersport, die jetzt schon überall schreien, buchen, buchen, buchen. Wir müssen wieder zurück zu unseren Fans. Denn eine ganz entscheidende Frage ist, meine Runde, wird es so bleiben oder nicht? Und ich bin der Meinung, wir sollten von einer Nachhaltigkeit ausgehen. Die derzeitige Situation klingt mir so nach vorübergehend. Ja. Und von daher werden manche Maßnahmen nicht so ernst genommen.
Ja, okay.
Wir sollten uns darauf einstellen, wir haben einen ganz klaren Wechsel in der Nachhaltigkeit, in dem Thema Hygiene, Massenveranstaltungen. Und der Fußball kann hier absolut hinzugewinnen. Wir werden auch neue Kunden- und Fanschichten dazugewinnen.
Dann wollen wir hoffen, das war ein gutes Schlusswort von Ihnen, dass noch neue Fans dazukommen und dann hoffentlich die Stadien in der Rückrunde vielleicht schon richtig pickepacke voll sind. Vielen Dank für Ihre Forschungsergebnisse, Herr Madea.
Sehr gern.
Und wir geben es noch mal kurz in die Runde. Die Situation ist natürlich, dafür muss ich für ihn übrigens auch noch 3 Euro bezahlen. Ja, er ist zwar nicht da, aber ich muss bezahlen. Wenn ihr schon alle heute so artig wart, Herr Madea, es gibt unterschiedliche Clubs in der Liga, also das ist, das ist eine Phrase.
Ich habe jetzt heute in der Welt am Sonntag eine interessante Statistik gesehen, dass also die Auslastung mit den geringeren Kapazitäten sich aber jetzt auch positiv weiterentwickelt. Es war ja eine Zeit lang so, dass halt nicht alle Tickets, nicht überall, Dortmund ist ein Ausnahmefall, nicht überall in Mann gebracht werden, aber die Tendenz ist jetzt steigend. Ich glaube, dass diese Diskussion um 2G, 3G, dass die, glaube ich, schon viele auch verunsichert hat und das jetzt auch langsam aufgebrochen
wird. Ich finde aber diesen Ansatz, den wir jetzt gerade hier gehört haben, schon spannend. Also wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es ja nicht das Problem, zum Glück im ersten Schritt nicht das Problem, dass die Sicherheitskonzepte so nicht funktionieren.
Nee, die sind toll,
jetzt,
ja,
genau. Genau, wenn ich jetzt als Zuschauer, als Fan in ein Stadion gehe, dann so jetzt meine Erfahrung der letzten Wochen und Monate, dann bekomme ich auch sehr detailliert beschrieben, was habe ich zu tun, wo muss ich eventuell nochmal in eine Kontrolle und wie wird das alles entsprechend gehandelt. Also aber den Blick auch ein bisschen zu ändern und dem Zuschauer zu sagen, weil die folgenden Regularien erfüllt wird, weil wir Folgendes für euch als Fans tun, könnt ihr uns euch bei uns sicher fühlen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Blickwinkelwechsel, der vielleicht dazu führen könnte. Nicht bei Borussia Dortmund, die haben das Problem nicht, aber bei anderen Vereinen, und die Zahlen sind da ja deutlich, den Leuten einfach auch mehr Sicherheit zu geben, dass sie durch das Einhalten der entsprechenden Hygienekonzepte eben auch wissen.
Und?
Da habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wirklich nichts
passiert. Und ich glaube auch noch ein wichtiger Punkt, den hat er ja auch so gestriffen, dass die Clubs alle, auch die Großen, aber noch mehr die Kleinen, dass sie tatsächlich wieder aufs Land gehen und nicht unbedingt nach Asien fliegen, wie die Großen, sondern dass sie tatsächlich in ihrem Umfeld die Leute wieder suchen.
Hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir müssen uns über die Sicherheitsinteressen der Leute müssen wir uns
kümmern. Wir müssen doch neue Leute
holen. Ich gehe nicht ins Stadion, weil der BVB nach Amerika fliegt und nicht und wir spielen.
Es gibt schon welche, die sagen, das ist mir zu abgehoben.
Ja, wo die Flutkatastrophe war. Wer war denn der Erste, der in Hagen war und dann ein Spiel gemacht hat? In Hagen, nicht in Asien. Ja. Also wir sind schon noch präsent. Ich glaube aber vielmehr, dass natürlich auch jetzt so ein bisschen die Folgen da sind. ARD und ZDF haben in der Geschichte, was Fußball und Corona angeht, für mich keine gute Rolle gespielt. Da sind Leute wirklich massiv auch verunsichert worden, wenn ich diese EM-Berichterstattung noch sehe. Wir müssen das vertrauen. Wir müssen jetzt den Leuten einfach zeigen, ihr könnt uns vertrauen. Mhm. Ja? Man muss aber auch respektieren, wenn 36% sagen, wir kommen wieder und 25% sagen, wir haben Angst vor Ansteckung. Das muss man respektieren. Die sollen dann eben bei allem Respekt auch dann zu Hause bleiben, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Die 36% reichen, um jedes Stadion auszuverkaufen, wenn wir das dann wollen. Und dann gucken die Leute, es gibt eben Leute, die sind vorsichtig. Die gucken dann, okay, das funktioniert aber doch, gehe ich auch wieder hin. Jetzt mit der Brachialgewalt zu sagen, wer jetzt aus Sicherheitsgefühlen nicht ins Stadion will, der hat der Fußball verloren, das glaube ich alles nicht.
Was ich auch nicht glaube, ich meine, die Umfrage wurde getätigt unter 5.300 Leuten.
Ja.
Ein bisschen wenig, finde ich. Da sollten mal 500.000 oder 1 Million gefragt werden. Ich glaube, dann kriegst du ein richtiges Bild und nicht von 5.300.
Dann gehen wir zurück zum Fußball. Nämlich, wir hatten ja angesprochen, die Top-Talente, die in der Liga spielen, die sind doch eigentlich für uns auch eine Augenweide. Und deshalb Jana mit dem Spielzug der Woche.
Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Und wie wir zurückgehen zum Fußball mit einem richtig schönen Tor durch Florian Wirtz beim Spiel Leverkusen gegen Mainz in der 61. Minute. Wir schauen mal drauf. Wirtz leitet den Treffer selbst ein, spielt dann auf Frimpong, dann ein kleiner Doppelpass, dann wieder auf Wirtz, der mit der Ballannahme mit rechts und dem Abschluss mit rechts ins lange Eck. Also er sieht genau, wenn, dann da, so macht er es dann auch und so trifft er dann auch. Er steht damit als 18-Jähriger bei 10 Treffern in der Fußball-Bundesliga. Das ist neuer Rekord. Er löst damit Lukas Podolski ab. Der war damals bei 10 Bundesliga-Treffern 208 Tage älter als er. Er ist in dieser Saison schon bei 4 Toren und 4 Vorlagen, also in jedem Spiel an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Und damit ich die Frage jetzt nicht wieder an Aki Watzke stelle, sage ich jetzt mal Stefan, kann man da trotz des jungen Alters schon von einem Unterschiedsspieler sprechen?
Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlberg. Yippie-yay-yay.
Ja, hat auf jeden Fall in dieser Saison des Öfteren schon den Unterschied ausgemacht. Hoch talentiert, aber auch hier perfekt aufgehoben, stand heute bei Leverkusen. Bekommt dort auch das Vertrauen, passt auch perfekt in das System, beziehungsweise man gibt ihm auch die Rolle, wo er wirklich seine Qualitäten ausspielen kann, ohne Frage. Die nächste Frage oder entscheidende Frage wäre natürlich dann, wie lange bleibt er bei Bayer Leverkusen?
Und wenn er nicht zu den Bayern geht?
Du musst dich fragen, da hat Rudi gesagt, er hat keine Ausstiegsklausel.
Genau, er hat keine Ausstiegsklausel. Ja, wir hätten ihn schon früher gerne gehabt, da muss man schon sagen. Ja. Leverkusen hat gut gemacht. Schade ist es für Köln, die haben ihn ausgebildet letztendlich, aber den Florian Wirtz, den hat man auch schon bei uns erkannt, welches Potenzial in dem steckt. Aber die Leverkusener haben ihn da möglicherweise auch durch die regionale Nähe und so, ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber sie haben den Spieler dann zu sichern, das war ein guter Move vom Rudi. Das heißt, ihr habt ihn auf dem Schirm? Ja, wir hatten ihn auf dem Schirm.
Ja, und jetzt weiter? Jung ist noch jung.
Warum soll jetzt Leverkusen den abgeben? Also ehrlicherweise.
Nach dem Vertrag ist schon noch Zeit. Ja, der ist jung.
Aber einen langen Vertrag. Der Spieler ist gut, der ist für jeden Verein der Bundesliga gut. Da müssen wir nicht drüber reden und der wird auch so gut bleiben, weil der ist auch ein normaler Junge und der macht schon, außer wenn er gegen uns spielt, richtig Freude.
Wichtig ist, was Stefan auch sagte, dass der vom Umfeld her, der Trainer Gerardo Seoane, der packt ihn auch ein bisschen in Watte. Der weiß auch ganz genau, das wird auch Rückschläge kommen bei ihm. Ja. Momentan hat er so einen Flow, dass er also quasi in jedem Spiel vielleicht die entscheidenden Szenen hat, die entscheidenden Tore macht. Also von daher ist er, glaube ich, da bei Bayern im Augenblick wirklich gut aufgehoben. Ja. Und ich sehe wirklich auch vom Potenzial her in ihm einen, der ganz, ganz groß werden kann im deutschen Fußball.
Und der hat ja auch keinen externen Berater, sondern der Vater kümmert sich darum. Und das scheint alles sehr
behütet zu sein. Wohnt in der wunderschönen Eifel.
Aber es scheint sehr behütet zu sein, dass alles da in dieser Familie nach Plan läuft und dass sich da keiner verrückt machen lässt. Und der Vater hat ja ziemlich klar gesagt, für den jetzigen Entwicklungsschritt ist Bayer Leverkusen für meinen Jungen der richtige Verein. Warum sollen wir über was anderes reden? Mhm. Mir gefällt sowas, weil das einen gewissen Realitätssinn hat, ob der in 2 Jahren vielleicht für Borussia Dortmund spielen kann oder für Bayern München. Das ist eine andere Sache. Die Qualität hat er garantiert. Mhm. Aber ich finde das klasse, mir imponiert das, dass da eben gesagt wird, die Berater lassen wir hier mal vor der Tür. Das kriegen wir selber hin, weil wir sind vernünftig genug.
Und er muss nicht ganz weit schauen, nämlich nur auf Bayer Leverkusen selber in der vergangenen Zeit, um zu wissen, dass man auch mit viel Talent trotzdem mal wieder eine Dürreperiode erleben kann. Kai Havertz hat dann auch mal eine Halbserie gehabt, nachdem er gehypt wurde, wo nicht mehr viel zusammengelaufen ist. Also ich hoffe mal für ihn, dass er sich bewusst ist, dass man nicht immer so im Flow ist. Gestern hat er gar kein besonders gutes Spiel gemacht, aber weil er gerade diesen Flow hat, macht er dann auch das entscheidende Tor. Mhm. Ich hoffe, er weiß, dass es nur normal ist, wenn es dann auch mal wieder ein paar Wochen anders läuft.
Ist er denn? Es wird ja viel diskutiert. Wir haben keine Talente mehr. Wir haben jetzt im Augenblick 2 18-Jährige, Wirtz und den Jamal Musiala. Ja. Das sind außergewöhnliche Talente. Also
ich wollte gerade sagen, ist Wirtz das Talent oder Musiala?
Ich würde sagen, die sind fast auf Augenhöhe. Vielleicht ist Musiala schon ein Stückchen weiter noch. Aber
Mukoko, was kommt noch dazu? Mukoko
kommt als Bellingham, nächster.
Würde ich sagen. Bellingham. Gut, Bellingham jetzt
kein
deutscher Pass.
Wenn wir über Deutsche reden, dann sind die drei schon vielversprechend, oder? Ja.
Das habt ihr richtig gesagt, ja.
Stefan ist gut in Form. Also jetzt hat er erst dem Professor gesagt, wie die wissenschaftliche Studie richtig funktioniert und uns
gibt es auch eine Umfrage machen mit 5.300 Leuten.
Ist aber schon sehr repräsentativ. Wenn die Wahlumfragen 5.000 hätten, dann wärst du schon glücklich. Die machen nur noch 1.050, weil es dann zu viel Geld kostet. Also von daher.
Ja, wir haben ja übrigens mit den Schiedsrichtern angefangen und wollen auch noch in ein paar Minuten mit den Schiedsrichtern beenden. Und da haben wir eine ganz kuriose Situation erlebt, die Sie nicht verpassen sollten. Jetzt, was? Und gleich gibt es auch noch News zu Haaland und Reus und so weiter und so fort. Also, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hotel Hilton in München und wir sind fast in der Schlussrunde. Aber es gibt Neuigkeiten von Borussia Dortmund Richtung Champions League. Und zwar hat unser Reporter Patrick Berger vom Training das hier getweetet. Ihr könnt es mal lesen da hinten. Also es gibt wieder Hoffnung, dass Haaland und auch Marco Reus vielleicht doch in Lissabon spielen können. Das zaubert ein Lächeln auf das Gesicht des Geschäftsführers. Oder nicht? Ah, doch.
Ich wusste das vorher, dass die das heute versuchen, aber man darf das nicht überinterpretieren. Sagen wir mal so, hätten sie gar nichts gemacht, dann wäre es schlecht gewesen. Ja. So. Aber das ist innerhalb von 2 3 Tagen, lass mal abwarten.
Das Abschlusstraining muss noch entscheiden, also ganz sicher ist nicht. Aber es gibt Hoffnung und damit sind wir bei der, wie ich finde, kuriosen Szene der Woche mit Jana.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und die kommt vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Es steht 1:1, die Kölner aber weiter im Vormarsch und kommen dann auch zu einem vermeintlichen Führungstor. Also Anderson mit der Grätsche, dann probiert hier Duda aus Distanz, dann setzt Modest nach und dann schiebt Kainz ein. Der Treffer wurde im Endeffekt dann aberkannt wegen Abseits. Das war haarscharf, aber natürlich korrekt. Modest hier also im Abseits. Bis hierhin erstmal alles nichts Neues, das kennen wir so. Was allerdings neu war, war die Reaktion der Fans im Stadion. Da hören wir jetzt einmal ganz genau hin. Also das Schiedsrichtergespann um Martin Petersen berät sich noch. Wir hören aber ganz deutlich die Frankfurt-Fans jubeln über den aberkannten Treffer von Modest. Ja. Situation Torüberprüfung Abseits, Entscheidung kein Tor. Das wusste dann in dem Moment auch Martin Petersen auf dem Platz. Pfeift dann in dem Moment auch Abseits. Also das ist schon wirklich kurios. Sonst beschweren wir uns immer, dass die Zuschauer im Stadion bei Wahrentscheidungen nicht standesgemäß abgeholt werden. Jetzt wissen sie sogar vor dem Schiedsrichtergespann auf dem Platz, dass es eben kein Tor ist.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Das ist nicht nur witzig, sondern kurios gleicher Zeit. Aber eigentlich ist es doch schön, wenn die Zuschauer es vorher wissen, oder?
Ach, das ist halb so schlimm. Halb so schlimm.
Aber der Petersen hat ein bisschen komisch geguckt, ne? Weil er ja das noch nicht gesagt
hat. Ja, natürlich, weil er irritiert war, weil er das noch nicht aufs Ohr bekommen hat. Aber im Endeffekt, ja, es gab schlimmere Entscheidungen.
Ja,
das ist jetzt ein bisschen witzig.
Aber dass es so zeitversetzt war, das war schon witzig. Und vor allen Dingen die Informationen an der Videowand so schnell waren. Normalerweise halten die sich auch erstmal zurück, bevor sie es da draufschalten. Ne?
Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, das wir übertragen haben, hätte ich gesagt, das ist der Vorteil, wenn man im Fanblock The Zone auch auf dem Smartphone schauen kann, dann hat man die Situation schon entschlüsselt. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht unser Spiel.
Ach ja, das hätte ich aber auch noch sagen können, dass es nicht euer Spiel war. Aber ihr habt auch noch was Neues.
Wenn ich einmal Werbung mache,
du darfst es machen, weil mein Freund Rangnick dabei ist, darfst du es machen, bitte.
Ach, Rudi, das freut
jetzt
mich.
Sofort.
Ja, es ist neue Sendung auf The Zone, Decoded, mit Ralf Rangnick und mir. Wir entschlüsseln in jeder Folge einen Verein, haben mit den Bayern angefangen, ist ab heute abrufbar. Ich freue mich besonders, weil es eben so was ganz Ganzheitliches ist und mein eigenes Baby. Ich glaube, du weißt, wie sich das anfühlt, so eine eigene Sendung zu erfinden.
Du weißt, was eine Minute kostet, ne? Also, Jana, jetzt mit den Spenden.
Zahlt ins Schwein ein.
Okay, er zahlt ins Schwein ein, haben wir es gehört. Jana mit den Spenden.
Apropos ins Schwein einzahlen, das ist auch schon ordentlich gefüllt durch unsere Spenden aus dem Publikum. Wir sagen Danke an den FC Holzwurm Adler, dem Eintracht Frankfurt Fanclub, dann dem TSG Lütter, kommt in der Nähe von Fulda. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch die Heimat von Sebastian Kehl und den FC Bayern Fanclub Kasing. Insgesamt sind 130 Euro zusammengekommen. Das ist eine richtig ordentliche Summe. Vielen Dank dafür. Dann natürlich noch ein kleiner Hinweis nach dem Doppelpass. Ist vor dem Doppelpass auch der Doppelpass zweite Bundesliga, immer montags 21.45 Uhr bei Sport1. In diesem Montag zu Gast ist der KSC-Trainer Christian Eichner. Also da auch gerne einschalten.
Ja, vielen Dank, Jana. Und jetzt sind wir durch. Oder? Hast du noch was? Nein. Danke für die Unterstützung. Danke in die Runde, insbesondere an Aki Watzke. Und wir vereinbaren mal, nicht wieder anderthalb Jahre warten. Ja? Bist du wieder hier? Bist ein bisschen früher.
Ja? Geht mir Mühe.
Okay. Und ich darf Sie noch darauf hinweisen, es gibt Bundesliga pur. Hier bei uns was zu trinken jetzt im Anschluss. Und danach gibt es dann Live-Sport, Basketball, nämlich das Spiel Göttingen gegen Bamberg. In diesem Sinne, wer kriegt denn hier welches? Das hier. Also, dann, Dankeschön für die Runde. Danke, dass ihr da wart. Stefan, alles Gute. Ciao.